Happy Shooting, Folge 871. Einen großen Bogen um kleine Fotodrucker. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
den Helfen-Elfen.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Mann, ich bin krank. Da kannst du nicht so ein Timing hier von
bisschen,
mir verlangen.
Ein bisschen mehr Elan, bitte. Du musst auch heute nicht so viel reden. Ich rede heute das meiste.
Ich möchte ein bisschen mehr Mitleid haben. Eine kleine Runde.
Männer schnupfen, ja, ist okay. Tödliche Männer.
Nein, mir geht's eigentlich ganz gut.
Moderatoren Boris und Chris.
Aber auf gutes Timing brauchst du heute bei mir nicht hoffen. Mein Kopf ist ein bisschen langsamer.
Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Ich bin Chris, das hier ist der Boris. Und du brauchst nicht viel reden, habe ich heute gesagt. Ach so. Na, du kannst.
Ich nicke da.
Warte mal. Genau, wir sind dienstags live auf per Audio auf YouTube, auf Twitch. Und Links dazu sind natürlich in den Shownotes. Ansonsten findet ihr uns auch irgendwo in den Social Media, auf Mastodon zum Beispiel. Und dienstags live hier und am Donnerstag dann in der Podcast-Konserve. Da, wo es sonst auch so eure Podcasts gibt. Nicht wahr? Ja, Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir reden über Fotografie. Wir reden über News und interessante Themen aus dem Bereich der Fotografie. Und solltet ihr Feedback zur Sendung haben oder Inputs oder Themen oder Fragen, dann dürft ihr die uns auf happyshooting.de/hi reinwerfen. So, genau, die kommen bei dir, die Dinger. Mhm. Es sei denn, ich drehe uns rum.
Nein, alles gut. Alles super fein.
Gut, in dieses happyshooting.de/hi haben diverse Menschen Fragen und Sachen reingeworfen. Ich habe hier zum Beispiel noch ein Follow-up von Heiko. Der sagt, ich höre gerade eure Kommentare über zusätzliche Controller bei der Bedienung von Lightroom. Mhm. Kontroverses Thema. Ich brauche die Shortcut-Knöpfe nicht, weil ich das alles über Keyboard-Shortcuts mache. Aber, ja, das ist auch so unser Ding, ne? Keyboard-Shortcuts sind, kann man sich mal drauf schaffen und dann funktioniert das ja mit jedem Keyboard. Aber das Drehrad finde ich extrem hilfreich, um die Slider in Lightroom zu bedienen. Dafür habe ich mir daheim eine Logitech Craft-Tastatur mit Drehrad angeschafft.
Ah.
Wenn es jetzt eine Lösung gibt, die mir ein Drehrad gibt, das ich mit meinem Laptop mit auf Reisen nehmen kann, dann ist das schon ziemlich gasverdächtig. Viele Grüße, Heiko. Tja, das ist das Ding. Du hast eine extra Hardware und dann musst du die halt auch immer mit dir rumschleppen.
Ja,
das
und dann hast du die Tastatur halt wieder nicht. Jetzt könnte man natürlich gucken, ob man sich hier so einen kleinen Controller eben nimmt. Die gibt's ja, also nur ein Jog-Dial und den klebst du, also über Bluetooth dann, und den klebst du dann einfach auf die Rückseite vom Notebook-Deckel fest oder so. Ja.
Dann hakt er immer beim in die Tasche schieben und so. Nee, das ist nicht so einfach.
Das ist genau der Haken. Ja, stationär.
Es sei denn, du hast
alles machen.
Es gibt ja so, also Trackballs kennst du.
Klar.
Und es gibt auch, glaube ich, Trackballs, die man wie so einen Ring irgendwie trägt und dann quasi nur mit dem Daumen in der Hand irgendwie so dreht. Vielleicht
stimmt. Ist das so was. Ist, glaube ich, auch als Bluetooth dann angebunden. Ja, stimmt. War mal früher ein ganz großes Ding, quasi das Mausrad als Ring in der Hand zu haben. Am Zeigefinger, glaube ich, und dann hast du mit dem Daumen gedreht.
So, dann hatten wir noch Feedback von
Idee ist gar nicht so doof. Leute, wenn ihr jetzt so einen Controller findet, der über Bluetooth angebunden werden kann, den man dann vielleicht wieder irgendwie verknüpseln kann, lasst es uns mal wissen.
Und der hat dann eine Batterie und die ist dann immer leer, wenn du
Ja, kannst ja dann die Hand so lange auf den G-Charger legen.
Sag mal Bescheid. G-Charger in die Hosentasche, ne? Mhm. Dann hatten wir von Thomas und von Katrin Feedback. Der Thomas schreibt, Moin ihr zwei, hatte Chris in der aktuellen Folge 870 ein Tonproblem. Er klang für mich total dumpf, während Boris kristallklar wie immer war. Besonders bei Zischlauten fiel das auf. Vielleicht hätte ich es gar nicht gemerkt, wenn nicht der direkte Kontrast zwischen euch beiden so groß gewesen wäre. Und die Katrin schreibt, Nee, das ist nicht, das war nicht von Katrin. Moment, wer hatte das noch? Ach ja, genau, der Detlef hatte noch geschrieben.
Und
eine kleine Nörgelei. Chris klang in der vergangenen Sendung so dumpf, als hätte er eine Wolldecke um den Kopf gewickelt. Boris wie immer. Das ergab ein Ungleichgewicht und ich musste im Audio immer am Lautstärkeregler drehen. Vielleicht könnt ihr das ja wieder in ein Gleichgewicht bringen, wo doch sonst soundtechnisch bei euch immer alles makellos und hochprofessionell ist. Danke,
Detlef. Legen wir auch viel Wert drauf, ja. Das war vielleicht ein Problem mit der Decke um deinen Kopf. Ich habe gleich gesagt, das ist keine gute Idee.
Das war keine Decke, aber es hängt auch damit zusammen, wie dieses System hier mit Sound umgeht und überträgt. Und dann hat sich da was gedoppelt und dann gab es eine Phasenauslöschung. Und damit sind tatsächlich gewisse Frequenzen, haben sich da quasi versteckt. Und das war um 3 Kilohertz, war das schon ein richtig deutliches Loch.
Ja, ja, also es ist auch faszinierend, dass das so passieren kann, wie es passiert ist.
Und die Abhöre, die Boris auf den Ohren hat, die ist qualitativ nicht so gut, dass das sofort klar gewesen wäre. Und ich habe es hier natürlich nicht gehört, weil ich höre mich hier super. Ne?
Also du hast ja auch einen sauberen Ton hierher geschickt. Und das ist halt auch ein Problem auf der Abhöre. Da habe ich wahrscheinlich, also ich habe ja irgendwie mal einen ruhigeren Ton oder einen leicht rauschigeren Ton gehört. Aber wenn du mir dann bestätigst, es ist alles okay, dann schiebe ich das auch gerade auf die Ohren an meiner Tagesform. Und dann ist das für mich auch okay. Aber das war alles andere als okay. Also danke für die Hinweise. Wenn euch sowas auffällt, sagt gerne Bescheid. Dann finden wir hier auch das Problem. In diesem Fall war das tatsächlich eine Kombination aus dem Tool, was wir hier benutzen, und meinem Routing. Wie Chris gerade gesagt hat, dass halt das Audiosignal minimals zeitverzögert über zwei Kanäle reingekommen.
Zwei Kanäle und dann gemischt.
Und dann auf einen Kanal zusammengemixt und dann gab es diese Kammfilter-Auslöschung. Und faszinierend.
Also,
haben wir gefixt.
Ich hoffe, das ist jetzt okay. Ich glaube, müsste eigentlich passen. Ansonsten sollte ich dumpf klingen. Videoschauer wissen mehr, sagt David. Da war keine Wolldecke. Siehst du? Siehst du?
Also wenn meine Stimme heute irgendwie ein bisschen rau klingt, dann liegt das an meinem Gesundheitszustand.
Dann liegt das daran, dass du eine Socke im Mund hast.
Ganz genau. So. Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Anchorman.
Ach so, ja, mach das, genau. Und dann noch über happyshooting.de/hi von Jetzt kommt Katrin. Hallo ihr zwei, hallo Community. Aufgrund von Schnupfen gibt es heute nur Text und kein Audio. Sorry. Meine Entdeckung der letzten Tage. Eine 6-teilige Doku-Serie von National Geographic namens Photographer. Mit PH, Photographer. Die jeweils 1 bis 2 FotografInnen porträtiert und sehr unterschiedlich, total spannend und auch inspirierend zu sehen. Auch wenn ich sicher das wenigste davon nachmachen würde. Ich habe sie bei Disney Plus gestreamt, keine Ahnung, wo es die noch zu sehen gibt, aber ich finde, dass man dafür auch einen Abo-Monat zahlen kann. Die letzte Folge geht um Kriegsfotografie. Das ist nicht so ganz leichte Kost, meiner Meinung nach, aber eher emotional als visuell. Viele Grüße aus Hamburg, Katrin. Ja, Photographer, National Geographic, den Tipp nehmen wir hier gerne auf.
Disney Plus habe ich aktuell. Könnte ich mal reingucken, ja. Wie gesagt, so diese schweren Themen ist gerade nicht so mein Ding, aber werden ja andere Porträts sein, die jetzt nichts mit Kriegsfotografie zu tun haben.
Genau. Sollte jemand von euch weiterhin Fragen, solche Dinge schicken wollen, macht das happyshooting.de/hi. Es sind noch drei weitere, die kommen aber später. So. Sollen wir mal...
Wir können mal starten und einen herzlichen Dank für dieses Feedback an Topsen und an Daniel. Die haben mir nämlich eine Lösung geschickt, wie ich auf dem iPhone mit mehreren Live-Bildern, die in Kette aufgenommen wurden, aus den ganzen kurzen 1-Sekunden-Videos, die in so einem Live-Bild drin sind, ein langes Video erzeugen kann. Und da muss man gar nicht irgendwie alles einzeln exportieren und dann in irgendeinem Schnittprogramm oder so. Nein, das geht auf dem iPhone mit einem fertig eigens dafür gemachten Befehl. Man geht nämlich tatsächlich daher, markiert einfach alle Bilder, also in dieser Fotos-App auf dem iPhone, man markiert einfach alle Bilder, die in einer Serie aufgenommen sind oder auch nicht, scheißegal, einfach alle Bilder markieren, die man exportieren möchte. Und dann, wenn man die selektiert hat, dann gibt es so einen kleinen Punkt, also einen kleinen Button mit 3 Pünktchen drin, so ein Punkt-Punkt-Punkt-Menü für Weiteres. Und das habe ich bisher mal völlig ignoriert, weil ich bin immer, wenn ich mehrere Bilder markiert habe, natürlich auf Teilen gegangen. Und dann hast du da Optionen gehabt.
Teilen, so in die Hälfte.
Ja. Nein, Airdrop und so. Und Dann bin ich auf das Punkt-Punkt-Punkt-Menü gegangen, wie hier von Thompson und Daniel beschrieben. Und da gibt es explizit einen Menüpunkt als Videospeichern. Und das Ergebnis ist dann tatsächlich wieder in der Fotos-App ein neuer Eintrag, ein neuer Preview-Kasten, der da auftaucht. Und da ist dann das komplette Video drin. Das kann ein bisschen ruckeln, so mit Unterbrechungen, wenn eben in den Fotos in der ganzen Serie Unterbrechungen drin waren. Aber ansonsten ganz hervorragend. Also genau das, was ich haben wollte. Cool. Vielen Dank.
Ja, ich habe noch ein Follow-up gebracht. Wo wir gerade über iPhone reden, rede ich noch mal ein bisschen weiter über iPhone. Die, die es nicht mögen, Kapitelmarke. Wir haben ja die Tage mal über das neue 16er und 16 Pro geredet, beziehungsweise über den Camera-Control-Knopf, also diesen neuen Hardware-Knopf, der da dran ist für Kamera. Mhm. Und ich habe mich gezwungen, das Ding zu benutzen, weil ich ja anfangs das eben nicht so benutzt habe, weil ich dachte, ja, ich mache ja schon Fotos auf andere Art und Weise. Mhm. Ich habe es jetzt mittlerweile A, gebändigt und B, verwende ich es tatsächlich. Und dabei hatte ich so die ein oder andere Erkenntnis. Und fangen wir mal an. Das Gute ist, du hast einen recht flotten Zugriff auf Kamera. Ne? Du drückst drauf, dann ist die Kamera auf. Mhm. Und dann drückst du nochmal drauf und dann machst du ein Foto. Das geht schnell. Okay. Also und wenn man das irgendwie öfter macht, dann kriegt man das tatsächlich schon, während man aus der Tasche das Phone aus der Tasche zieht, kriegt man da quasi schon irgendwie.
Also du würdest sagen, schneller als auf dem Sperrbildschirm zur Seite wischen.
Ja. Ja, vor allem, weil es halt eine Hardware ist und du spürst die auch, also der Knopf ist spürbar.
Ja, spannend.
Das geht besonders gut vertikal, ne? Weil wenn du das hältst, dann ist der Daumen an der Stelle. Mhm, also wenn du rechtshändig das Phone hältst, dann hast du einen Daumen an der Stelle und Was ich ein bisschen schwierig fand, ist dieser Halbdruck, dieser leichte Light Press oder Half Press, was du von deiner in Anführungszeichen richtigen Kamera kennst, da hast du halt eine Hardware und dann hast du einen Knopf und den drückst du und dann hast du einen Druckpunkt.
Ja.
Dann ist der Half Press und dann drückst du durch und dann hast du den ganzen.
Ist halt mechanisch zwei Druckstufen.
Mhm. Hier ist das nicht so, sondern es ist ein virtueller Halbdruck. Also das macht der wie auf dem Mac Trackpad. Du drückst quasi so ein bisschen drauf und dann macht der so einen Klick. So einen haptischen Klick in den Finger. Mhm. Und deshalb hast du den Druckpunkt nicht. Und das war immer ganz schwierig, diesen Druckpunkt zu finden.
Aber wenn du Dollar drückst, dann wird er natürlich mechanisch bewegt. Ne?
Der wird dann zum Ganzdurchdrücken mechanisch bewegt, aber zu diesem Halbdurchdrücken, da ist nichts Mechanisches. Mhm. Und dieses Klicken da im Finger, das reicht da irgendwie nicht aus. Also du spürst keinen Widerstand, sondern es kommt da irgendwann das Klicken und dann musst du aufhören. Mhm. Und dann habe ich einen Tipp bekommen, sagte mir jemand, das musst du auf ganz light stellen. Kannst du irgendwo in den Einstellungen einstellen, wie schnell das reagiert.
Okay.
Und dann hast du auch diesen Halbdruck relativ schnell. Dann kannst du den auch irgendwie leichter erreichen, ohne dass du aus Versehen zu weit drückst und auslöst. So weit, so gut. Mhm. Aber dann habe ich ständig ungewollt halb gedrückt. Also einfach, ich habe die Kamera in der Hand, ich will ein Foto machen, aber irgendwie habe ich so leicht da drauf gedrückt und dann ist plötzlich dieser Funktionswahlmodus, ja, wo du dann zwischen Schärfe und Fokus und Belichtung und was weiß ich allem wechseln kannst und Zoom und so. Und das war irgendwie doof. Und jetzt habe ich das Ding ausgeschaltet, den Halbdruck ausgeschaltet. Also kannst du in den Bedienungshilfen unter Camera Control kannst du quasi diesen Light Press ausschalten. Mhm. Und hast auch diese Funktionswechsel nicht und dann ist alles super, weil die sind ja eh auf dem Bildschirm. Also das
eh über die UI ran. Ja.
Mhm. War für mich so einmal ausknipsen und dann ist das super. Also da bin ich jetzt sehr zufrieden damit. Und dann ist mir klar geworden, wie viele unterschiedliche Methoden ich jetzt theoretisch habe, Bilder zu machen. Also du hast eh schon so ein paar Sachen, also zum Beispiel Remote über die Uhr, ne? Die Uhr als Fernbedienung verwenden. Wenn du so eine Apple Watch hast, kannst du ja machen. Dann löst du quasi aus und hast damit so keine Bewegung des Telefons. Also stellst irgendwo hin, drückst du auf der Uhr und kannst damit halt super irgendwelche Langzeitgeschichten machen und so. Mhm. Du kannst aber auch, ich glaube, das ist hier nur auf Englisch, einfach sagen, hey Siri,
take a photo. Iris kannst du machen.
Mhm. Hey Iris, take a photo. Wenn du das zum ersten Mal sagst, dann öffnet das Ding die Kamera. Wenn du es dann nochmal sagst, dann macht es ein Foto.
Okay.
Da hast du nur leider kein präzises Timing. Mhm. Das ist ein bisschen doof, aber geht zur Not so. Oder du hast eben jetzt die Möglichkeit, wie bisher auch schon, mit Finger mit Berührung das Foto zu machen und zwar wieder auf den Bildschirm tippen. Ich sortiere die mal in der Wahrscheinlichkeit der Verwackelungsgefahr. Also okay. Leicht antippen auf dem Bildschirm, super, kannst du super dosieren, da ist kapazitiver Bildschirm, musst du nicht drücken, musst du wirklich nur so mit der Fingerspitze einmal dagegen tappen und dann ist das Bild gemacht. Perfekt. Mhm. Mittlere Gefahr ist jetzt was ich bisher eigentlich immer verwendet habe, der Lautstärkeknopf. Der geht so halbschwer, aber den kannst du den Finger so ein bisschen drüber abrollen und da hast du schon relativ schnell raus, wann das Bild kommt und so. Mhm. Und der Camera Control Button ist halt wirklich am härtesten. Da musst du am meisten draufdrücken von all diesen Möglichkeiten. Und damit hast du theoretisch natürlich die größte Gefahr, damit ein Bild zu verziehen. Vor allem, wenn du vertikal schießt, weil da hast du in der Regel das Telefon in einer Hand. Da hast du nicht noch eine zweite Hand dran zum Abstützen. Der Klassiker ist wirklich, du hältst das Ding. Ich halte das mal hier so, ne? Klick. Und das ist halt so dieser Finger hier drauf.
Mhm, okay.
Und jetzt muss man so drücken und dann. Jetzt wissen das natürlich die Menschen, die dieses Ding entwickelt haben. Und du weißt ja, das Ding macht eh vorher und nachher, vor dem Knopfdruck macht das eh schon Bilder. Das heißt, die werden vermutlich nicht die Bilder nehmen, die jetzt irgendwo verrissen sind. Aber. Es ist trotzdem irgendwie, es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich komplett falsch an.
Ja, es ist interessant, weil gerade Apple eigentlich bisher immer das Unternehmen war, was genau auf solche Kleinigkeiten sehr viel Wert gelegt hat.
Ich weiß ganz genau, warum die das gemacht haben. Weil dieser Kamera-Control-Button, der muss so hart sein, weil das ist dummerweise auch die Stelle, wo du oft dein Telefon anfasst, wenn du es.
Ja, okay, damit du nicht ständig Fotos machst dann natürlich.
Und sonst machst du ständig Fotos oder machst dir ständig die Kamera auf. Also das ist vom, ja, das ist noch nicht ideal, aber okay. Ich fotografiere jetzt mittlerweile tatsächlich viel mit, ich mache damit die Kamera auf und ich löse ab und zu mal damit auf, wenn ich quer fotografiere, weil da habe ich zwei Hände am Telefon in der Regel. Oder wenn nicht, und es ist wirklich, also wir waren jetzt am Wochenende in Kassel und da waren wir in so einem etwas düsteren Schloss drin und da musstest du halt wirklich die Kamera schön ruhig halten und da war dann zum Beispiel Bildschirmtippen einfach so ein Ding. Also das funktioniert, da bin ich jetzt auch ganz okay damit, das ist auch schön, weil mit dem Knopf die Kamera öffnen ist klasse, weil jetzt habe ich ja einen Slot frei rechts unten, wo bisher das Kamera-Icon war. Und da ist jetzt einfach, das ist Haylight drauf.
Ja, also, als zweite Kamera.
Weitere Kamera und das ist ganz okay. Nett. Und dann bin ich aber noch an einen Shortcut geraten und zwar in den Bedienungshilfen gibt es die sogenannten Stimmkurzbefehle, auf Englisch Vocal Shortcuts. Mhm. Und du kannst da quasi Erkennungswörter für Dinge einrichten, ohne dass du Hey Iris sagen musst.
Okay.
Also du kannst auch damit Hey Iris ersetzen durch was anderes, wenn du möchtest. Mhm. Und du kannst jetzt ohne Probleme hier einen Kurzbefehl einrichten, der ein Foto macht, das abspeichert und dann vielleicht noch das Gerät schüttelt, damit du weißt, dass das Foto auch gemacht ist. Und den kannst du dann mit so einem Stimmkurzbefehl rufen. Starten. Das heißt, du kannst jetzt tatsächlich ohne Hey Iris oder sonst was zu sagen, kannst du sagen, hier, was weiß ich, Foto, zack, zack. Okay. Dann macht das Ding ein Foto.
Wichtig ist, dass man zweimal zack sagt dann.
Das musst du so programmieren, das musst du so vorgeben. Du trainierst dann auch diese Phrase, also du musst ja dreimal sogar sagen, dass das Ding dann weiß.
Verstehe.
Wenn du das willst. Ob du damit unauffällig fotografieren kannst, ist eine andere Frage. Also, Foto, zack, zack. Das war Street nicht so gut, aber.
Ja, genau.
Na gut. Diesen Kurzbefehl habe ich mir gebastelt und den packe ich mal für die, die das mal probieren wollen, in die Shownotes. Das
Peter schreibt zum Beispiel, er hat den Button umgestellt auf einen Doppelklick für Kamera starten, weil er sonst zu oft drauf gekommen ist.
Kann man auch machen, deshalb wird er aber nicht leichter vom Drücken her. Das ist, also mir geht's
nur, dass interessant, dass man trotz, dass er so schwer ist, dann eben dennoch dazu neigt, eine Fehlbedienung auszuführen.
Ach, Peter hat halt so Schraubstockhände, du kennst ihn ja, das.
Ja, natürlich. Dreht die Radmuttern immer mit der Hand fest.
Ganz genau. Ja. Also, jetzt iOS-Thema rum. Ich bin happy mit dem Knopf. Ich benutze ihn nur zur Hälfte, aber das ist...
Also, ich beobachte das. Ich habe ja keinen 16er. Ich finde das relativ faszinierend. Meiner Meinung nach hatte Apple schon gute Gründe, eher weniger Buttons als mehr an das Gehäuse zu packen. Denn ich persönlich bin schon genervt davon, dass der Standby-Button auf die Seite gewandert ist gegenüber von den Lautstärke-Buttons.
Der gehört nach oben, richtig?
Richtig.
Ja.
Ne, früher war der auch oben, da ist man eben nicht aus Versehen draufgekommen, sondern das war eine bewusste Handlung. Und jetzt sind die beiden genau gegenüber. Und das führt dazu, dass wenn ich irgendetwas lauter machen möchte oder eben zum Beispiel ein Foto mache in der Kamera-App, dass ich dann gerne mal den Standby-Button drücke und das Telefon aus. Aber ich habe kein Foto gemacht oder ich habe halt einen Screenshot gemacht. Auch ganz spannend. Das nervt. Und jetzt haben sie halt noch eine der freien Seiten mit einem Button versehen. Jetzt wäre links unten wäre noch Platz, Apple. Da könnte man jetzt auch noch einen Button hinmachen. Und wenn man den Rahmen dann noch ein bisschen schmaler macht, als er jetzt beim 16er schon ist, dann kann man es gar nicht mehr in der Hand halten, ohne eine Fehlbedienung auszuführen. Vielleicht gehen wir dann noch dazu über und machen auf die Unterseite auch noch zwei Buttons links und rechts vom Ladeport. Dann sind wir dann aber auch durch mit dem Thema, glaube ich. Also genau. Ich bin da nicht so wahnsinnig von überzeugt. Bin gespannt, was sie da mit der Software noch rausholen können.
Ja, wird man sehen. Den Knopf werden sie erstmal nicht verschieben können, auf jeden Fall.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Ja, dann waren wir, Moni und ich, am Wochenende in Kassel. Und zwar auf dem Helfen-Elfen-Treffen.
Und ich leider nicht.
Und du leider nicht. Das
schlechtes Timing mit meiner Krankheit.
Das hat mir mal wieder... Und das eigentlich jedes Mal, wenn ich sowas mache, gehen wieder so Lichter auf. Hm. Mit Menschen, mit gleichgesinnten Menschen Dinge zu tun, die alle gerne tun, in diesem Fall fotografieren und auch miteinander abhängen, ist einfach sagenhaft. Und naja, wir haben das genau das getan. Wir waren in Kassel unterwegs, die Moni und ich sind hingefahren, der Jürgen war da, Kai, Christian, Jochen, Sonja, David und noch ein Christian. Also alles, was... Alles oder nicht alles, was hier mithilft, aber dann doch so einige aus diesem Helferumfeld, Community-Umfeld. Und das war cool. Wir haben so mehrere Fotowalks gemacht. Also einmal Bergpark natürlich in Kassel. Das ist quasi Pflicht. Das ist halt der ist das schön, der größte europäische Bergpark, aber ich glaube, es gibt, glaube ich, nur einen. Also wie auch immer, wir haben Spaß gehabt, wir haben eine Burg besichtigt, die Löwenburg, wir sind essen gegangen gemeinsam, wir haben einen Spaziergang noch gemacht am Sonntag, also Kassel City Art, da gibt es so Graffitis und Zeug dort, also da ist das ist sehr ergiebig, fotografisch sehr ergiebig und das war so insgesamt einfach eine total runde Geschichte und ich, also als Moni und ich zurückgefahren sind, haben wir so angeguckt und sagten, man sollte das eigentlich öfter machen. Weil vor allem jetzt in diesen Zeiten der Virtualisierung, weißt du, du hast ganz viel hier auf Video und anderen Medien und so weiter, aber dieses gemeinsam mit anderen Menschen im gleichen Raum zu sein und sich zu sehen, zu hören und Dinge miteinander zu machen, die einfach Spaß machen, es ist toll. Es ist schön und wir haben natürlich alle ein Tränchen geweint, dass du nicht kommen konntest.
Ja, trotz aller Virtualisierung sage ich trotzdem hier auch nochmal auf der Tonspur Dankeschön an alle, die da in unsere Signal-Gruppe fleißig auch Bilder gepostet haben und getextet haben. So konnte ich dann wenigstens ein bisschen in Gedanken bei euch sein. Es hat mir auch viel Spaß gemacht.
Und es ist ja so, ne, wenn du gemeinsam fotografierst, dann bist du halt auch irgendwie... Dann ist es halt irgendwie doch nochmal eine ganz andere Geschichte, weil du dass man inspiriert sich gegenseitig. Da ist jemand und der entdeckt was und er sagt, oh, das habe ich aber gar nicht gesehen. Schön, dass du mir das gezeigt hast. Oder überhaupt diese Permission zu haben, diese Erlaubnis, jetzt einfach mal zu fotografieren und die Gruppe nicht aufzuhalten, weil die sind auch alle am Fotografieren. Das ist so geil einfach.
Ja, ja.
So richtig gut.
Das ist anders als ein Ausflug mit der Familie. Ne? Das ist, genau. Es ist eine andere Umgebung einfach.
Und das war da wieder richtig, Geist. Richtig schön. Also ja, schön. Dafür
ich
ein.
Ich bin ja am Samstag, weil ich ja nun leider nicht kommen konnte und auch ein Stück weit dann natürlich nicht wollte. Also ich hätte mich da schon irgendwie hinquälen können, aber weder hätte ich.
Hätte mir da eine Maske verpasst, oder?
Ja, also natürlich, wenn da mit Maske, aber großen Spaß.
Oder ein Wollschal ums Gesicht, dann klingst du auch so wie
ich. Ja, ganz genau. Aber wer weiß, ob ich dann lebendig wieder zurückgekommen wäre. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen. Mein Plan war gewesen, die Filter, die ich habe so Cooking-Filter, einfach Graufilter, längere Belichtung und sowas zu machen, das mal wieder auszuprobieren. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen. Und als wir zum Pferd gefahren sind, habe ich die Kamera eingepackt mit dem alten Canon 17 bis 40 mm am Adapter. Und habe alles an Filtern draufgeschraubt, was ich hatte. Und habe, glaube ich, 4, 5 Aufnahmen gemacht, weil es war extrem stürmisch, von den bewegten Wolken. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Das sind keine Kunstwerke geworden. Ich habe sie ja in den Signal da gepostet. Aber es war dann wenigstens so, das Prinzip wurde erfüllt. So. Ach ja. Und ich habe mal wieder gesehen, ich muss mir neue Filter kaufen. Ich habe nur so schwache Filter, so ND8, ND4. Das taugt doch alles nichts.
Musst du das? Du willst das doch nur.
Ja, ja, ich muss dringend einkaufen. Ich habe auch schon nachgeguckt, das Cooking-P-System, was ich habe, also das ist ja die Größe der Filterscheiben, den größten Adapterring gibt es tatsächlich noch mit 82 mm. Und damit passt das hier tatsächlich noch auf auf das 24-70-28. Klar, im Weitwinkel werde ich dann den Filterhalter sehen. Das wird sich nicht vermeiden lassen.
Hast du die Bilder irgendwo hingepostet? Aber
es geht. Im Signal hatte ich das gepostet, ja.
Ach so, bei uns in der Gruppe, aber nicht öffentlich, wenn das nicht jemand sehen möchte oder so.
Nö, jetzt öffentlich habe ich die nicht. Wenn es jemand interessiert.
So mit Wolken, die so Bewegung drin haben und so.
Mhm. Wenn es euch interessiert, ich habe sie hier auf dem Handy, ich kann sie teilen.
Genau. So, wir haben heute wenig News, dafür haben wir dann aber nachher noch ein paar länglichere Themen. Das ist jetzt eine Lightroom-News, die du uns mitgebracht hast.
Ja, eine News haben wir. Es ist nämlich genau gerade, ich glaube gestern, Lightroom 14, also Lightroom Classic 14 rausgekommen. Es ist auch ein Update für das Lightroom rausgekommen, für Desktop und Mobile. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Wen da die Änderungen interessieren, bitte selber mal recherchieren. Ich nutze es selbst nicht, deswegen habe ich es nicht so ganz im Blick, beziehungsweise eine Änderung kann ich euch sagen. Das normale Lightroom hat jetzt endlich auch so Smart-Alben. Also man kann suchen, abspeichern und er merkt sich eben die Suchparameter, also Suchbegriffe, Flags, Bewertungen, was auch immer man gefiltert hat.
Das ist Classic, oder?
Nee, das ist jetzt bei der normalen Lightroom.
Okay.
Die Classic-Version hat das ja schon ewig, dass du Smart-Selektionen oder sowas oder Smart-Collections hast. Das konnte Lightroom aber nicht, also die neu entwickelte Version, die Cloud-Version. Jetzt kann sie das auch, nennt sich das Smart-Alben. Ist also nicht genauso wie die Collections. Da hat man das Rad dann nochmal neu erfunden, aber immerhin, es geht. Aber zu Lightroom Classic, da ist eine wichtige Änderung bei diesen großen Versionsschritten. Ist immer wichtig, macht ein Backup natürlich vorher. Denn wenn ihr die neue Version startet, wird die Datenbank aktualisiert, weil sich das Datenbankformat wieder mal überarbeitet. Das ist soweit auch völlig legitim. Und dieser Vorgang, dieses Datenbank-Updates, das hat sich jetzt geändert. Bisher war das so, dass wenn die neue Lightroom-Version gestartet wurde, also ich rede jetzt immer von Lightroom Classic, dann wurde gesagt, ey, ich muss eine Kopie von deiner Datenbank machen. Und dann hatte die halt hinterher einen Strich 2 dran. Ja. Irgendwann wurde auch mal die Versionsnummer dran geschrieben. Und so konnten die Dateinamen relativ lang werden, wenn man da keinen Einfluss drauf genommen hat. Jetzt ist das anders. Jetzt wird die alte Datenbank gezippt und in einem Unterverzeichnis gesichert, sodass man noch ein automatisiertes Backup hat. Macht trotzdem selbst noch ein Backup vorher. Und danach wird diese Datenbank genommen unter dem alten Dateinamen und aktualisiert und auch weiterverwendet. Bei mir ist es dann ein bisschen blöd, weil meine Datenbank heißt eben Lightroom V13. Und wenn die dann mit V14 gestartet wird, dann könnte ich in meinem Backup durcheinander kommen, welches ist denn jetzt was. Aber weil das Update-Verfahren geändert wurde und die Umbenennung nicht mehr beim Update stattfindet, es gibt jetzt in Lightroom Classic einen Menüpunkt, mit dem man den Dateinamen umbenennen kann. Das kann man natürlich auch von Hand machen, aber es ist ja mehr als eine Datei, die man umbenennen muss oder mehr als ein Verzeichnis unter Windows. Deswegen finde ich das ganz gut, dass es in Lightroom Classic ist. Dann kann man da hingehen, kann sagen, diese Datenbank soll ab jetzt V14 heißen. Oder es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, die heißt jetzt einfach nur noch Lightroom oder Lightroom Classic. Werde ich wahrscheinlich machen. Ich habe das Update noch nicht eingespielt, aber irgendwie so werde ich das wohl machen. Ja, ansonsten, was ist jetzt neu dazugekommen oder was hat sich geändert? Es gab schon eine Vorschau von diesem Generative Remove Tool, also wo Dinge entfernt werden und dabei dann eben neue Pixel berechnet werden.
Ja, das beziehungsweise ist jetzt mit KI gefüttert werden,
oder? Ganz genau. Ne? Und das ist jetzt keine Vorschau mehr, das ist jetzt final. Auch die UI und der Workflow haben sich geändert. Es kribbelt in der Nase.
Kennst du das? Musst du mal niesen?
Ja, es ist, die Nase überlegt sich das noch. Also der UI-Workflow hat sich geändert. Wer das in der Lightroom-Version, in der CC-Version schon gesehen hat, wie das dort funktioniert, so soll das jetzt unter Lightroom Classic auch sein. Das heißt, man kriegt dann so drei Varianten, zwischen denen man dann eben durchschalten kann. So ein bisschen wie das in Photoshop ist, nur mit einem simpleren Interface. Und man muss jetzt auch ein Objekt, was man entfernen will, nicht mehr genau markieren. Wobei das immer sinnvoll ist, ein bisschen mehr zu markieren, damit das auch wirklich ersetzt. Sondern es kann jetzt, es ist eine Checkbox, die man haken kann. Man kann es auch grob einkreisen. Dann wird eben erkannt, was man weghaben will. Und dann wird das entfernt. Soll ganz gut funktionieren. Wie gesagt, ich habe die 14 noch nicht installiert. Auch schön, das Preview-Management wurde verbessert. Bisher konnte man ja sagen, dass die 1:1 Vorschauen, die man generieren konnte, nach so und so vielen Tagen gelöscht werden sollten. Jetzt ist es nur so, dass du auf heutigen Monitoren und Auflösung, wir reden gerade am Mac von Retina-Displays, da gibt es kaum einen Unterschied zwischen einer 1:1 Vorschau und einer Standardvorschau, weil die Standardvorschau dann schon so hoch aufgelöst ist, dass sie einfach groß wird. Und da gab es aber keine Möglichkeit, das irgendwie im Zaum zu halten. Ich habe dann alle paar Monate oder einmal im Jahr habe ich die Vorschau-Datei gelöscht und dann eben die neu generieren lassen, wo ich hingescrollt habe. Kann aber halt auch lästig sein. Jetzt gibt es einen Schalter dafür, dass man sagen kann, wie viel Gigabyte soll denn auf die Standardvorschauen verwendet werden. Und Lightroom tut dann eben das Möglichste, um das irgendwie einzuhalten. Ich vermute mal, dass die Previews, die am längsten nicht benutzt wurden, dann aufgeräumt werden. Schätze ich mal. Dann gibt es das Thema Content Authenticity.
Da werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher
drüber. Da haben wir einen ausführlichen Blog. Das ist jedenfalls jetzt auch in Lightroom Classic enthalten. Dann wurde die HDR-Bearbeitung überarbeitet. Man kann jetzt schnell mit Shift-H, sind wir wieder bei Tastaturkürzeln, mit Shift-H das HDR ein- oder ausschalten in der Bearbeitung. Und auch Zweitbildschirme sollen jetzt unterstützt werden unter bestimmten Einschränkungen. Da müsst ihr euch mal genau reinlesen. Ich habe schon seit Jahren keine zwei Bildschirme mehr. Insofern, und schon gar nicht habe ich einen HDR-Bildschirm. Ganz praktisch finde ich auch die Funktion, alle leeren Masken von mehreren Bildern zu entfernen. Das kann mal passieren, dass man leere Masken hat und dann hat man über Synchronisation die leeren Masken auf die Bilder verteilt. Und wenn man einfach die Masken aufräumen will, die leer sind, dann geht das jetzt auch im Bibliotheksmodus, indem man die Bilder markiert und übers Fotomenü oder übers rechte Maustastenmenü in die Settings geht. Und dann kann man sagen, dass die leeren Masken weggeschmissen werden sollen. Und, das finde ich auch ganz nett, es gibt jetzt eine Feedback-Funktion, wo man direkt ein Feedback an Adobe schicken kann. Mit einem Smiley, ne? Lachend, neutral und traurig und einem Text dazu. Das heißt, wenn es irgendwo ein Problem gibt, vielleicht auch ein reproduzierbares Problem gibt, dann kann man jetzt direkt ein Feedback schicken. Man kann aber das eben auch nutzen, um vielleicht mal einen Wunsch zu äußern, wenn einem im Workflow mal irgendetwas wieder störend auffällt und man sagt, stelle ich mir doch eigentlich ganz easy vor, wie wär's? Oder, und das sage ich jetzt mal aus meiner Sicht als Softwareentwickler, auch wenn etwas gut gelungen ist und etwas gut funktioniert, freuen sich auch bei Adobe Entwicklerinnen und Entwickler sicherlich auch mal über ein positives Feedback. Kann man auch mal machen. Ja, finde ich insgesamt ganz nett.
Adobe und kein Rant, was ist los?
Kommt dann, wenn ich die Version ausprobiert habe.
Tja. Gut, kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Thema, was heute am 15. Oktober seit heute früh 8 Uhr köchelt. Und zwar Klostergeister 2025 ist eröffnet. Wir haben eine Anmeldeseite, beziehungsweise das Kloster hat eine Anmeldeseite. Und da werden Anmeldungen entgegengenommen für Klostergeister 2025 im Mai. Seit 8 online und wir haben ja da die letzten Tage so ein bisschen auf Social Media schon für getrommelt und es kam, wie es kommen musste. Es kam ein sehr großer Schub, so in den ersten 5 Minuten, das Typische.
Ja,
ich war dann parallel im Klostergeister-Kanal auf dem Slack und da kam dann so nach und nach die angemeldet. Also das ging so richtig gut ab, offensichtlich. Ich habe dann danach, wie gesagt, heute Nachmittag irgendwann mal mit Steffen vom Kloster telefoniert, wo wir es mal durchgegangen sein. Zahlenmäßig dürfte Klostergeister eigentlich jetzt so gut wie voll sein. Wir haben die 6 Minuten nicht ganz geschafft, wie bei manchem anderen Mal.
Es ist auch kein Wettrennen.
Aber das ist auch gut so, weil wir wollen ja den Workshop auch mal ein paar neuen aufmachen und das sind jetzt ganz offenbar auch einige neue Namen auf der Liste und mehr als in den letzten beiden Jahren und das ist gut. Das ist nicht nur für den Workshop gut, weil es natürlich auch so ein bisschen frische Ansichten reinbringt, sondern es ist natürlich auch gut für unser Standing gegenüber dem Kloster, weil die freuen sich natürlich, wenn dann auch mal neue Leute das Kloster sehen und nicht immer die gleichen alten.
Absolut.
Meldet euch trotzdem weiter an. Also steht jetzt auch noch nicht auf Warteliste, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Es sagen immer mal welche ab. Mhm. Kriegt mal jemand keinen Urlaub oder es kommt kurzfristig irgendwas dazwischen?
Hatten wir schon. Also was du gerade sagst, von Urlaub nicht genehmigt oder kurzfristig abgesagt, weil in der Firma wer anders ausfällt, bis hin zu blöderweise kurz vorher noch das Bein verletzt oder ähnliches.
Hatten wir.
Alles schon da gewesen. Mhm.
Also auf jeden Fall anmelden, Warteliste, es lohnt sich, da drauf zu sein. Mhm. Ich werde jetzt mit dem Kloster gemeinsam bis zum Wochenende mal sichten und gucken und Anfang nächster Woche werden dann Bestätigungen und Absagen verschickt. Das heißt, die Entscheidung entfällt diese Woche. Ganz wichtig, es kamen schon Leute im Slack, die sagen, ich habe die Eingangsbestätigung, ich bin drin. Nein, das ist die Eingangsbestätigung. Wir haben eure Anmeldung erhalten, das ist nicht die Teilnahmebestätigung. Also bitte nicht verwechseln. Ihr kriegt da ein Feedback, weil die haben, glaube ich, irgendwie das Buchungssystem auch noch ein bisschen abgedatet. Also ihr kriegt dann quasi so irgendein Stück Mail, was sagt, ja, wir haben deine Anmeldung bekommen, aber das ist keine Zusage. Die werden tatsächlich per Post verschickt. Da kriegt ihr einen Brief mit Papier und so Zeug.
Ja, ich weiß nicht, ob das noch der berittene Reiter ist, aber ist auf alle Fälle sehr offiziell dann alles.
Ein uniformierter berittener Reiter mit so einem Posthorn. Also wie gesagt, also Workshop ist so gut wie voll und wir müssen da mal über die Timestamps gehen und so weiter. Aber ja, also Klostergeister 2025. Und wir freuen uns auf euch. Das ist schön. Also in den Shownotes, warte mal, ich pack's mal kurz rein. In den Shownotes ist natürlich weiterhin der Link zur Anmeldung. Und traut euch ruhig. Und wir beißen nicht.
Ganz genau.
Oder nur ganz wenig.
Ja. Nicht mehr als sonst jedenfalls.
Genau, nicht mehr als sonst. Dann haben wir ein, nee, du hast, nee, wir haben ein Danke an Unbekannt.
Richtig. Ich sage an dieser Stelle an Unbekannt recht herzlichen Dank für die großzügige Auphonic-Zeit, die du uns zugute hast kommen lassen. Einen
ordentlichen Batzen auf Onyx, das ist also, das sollte für die nächsten
Episoden gesichert.
Die nächsten 10 bis 12 Episoden sollte das auf jeden Fall reichen. Und nochmal zum Hinweis, auf Auphonic muss man, bevor man irgendwo draufklickt, schon seinen Namen eingeben oder seinen Text eingeben, wenn man irgendwas dazu schreiben will. Sonst, das ist von der Usability ein bisschen komisch. Ansonsten das passiert das. Das haben sie
auch nie geändert. Zwei, dreimal halt, habe ich darauf hingewiesen, sie haben das nie geändert.
Also wir kriegen ganz oft so auch kleinere Spenden dann anonym und die Leute wollten. Also falls du dich wiedererkennst, dann kannst du uns ja mal kurz noch irgendwie happyshooting.de/hal noch einen kleinen
Und wenn du hier nicht so öffentlich da das Feedback haben willst, alles in Ordnung. Also anonym ist auch alles gut. Aber wir sagen auch gerne persönlich Danke.
Das tun wir. Wir haben vorhin hast du kurz erwähnt, Lightroom macht jetzt auch Content Credentials.
Ja.
Und Content Credentials, da haben wir schon mal drüber geredet, aber es wird langsam, aber sicher wird es jetzt ernster. Also, die Essenz ist die generative KI. Also die Bildergeneratoren werden immer mehr in Fotobearbeitungssoftware und auch sogar in Kameras teilweise integriert und stellen sich schon so ein bisschen als eine Bedrohung für die echte Fotografie dar. Das Gefühl haben wir, glaube ich, alle irgendwie.
Und die Grenze ist natürlich auch schwer, ne? Weil was du gerade sagst, auch in Kameras, wir sprachen ja drüber bei der Canon 5D Mark II und bei der R1, also die 5D, die R5 Mark II und die R1, die haben ja zum Beispiel so KI-Tools drin, um die Auflösung zu vervierfachen. Ne?
Zum Beispiel. Ne? Und hier geht es aber tatsächlich um die generative KI, da kommen wir jetzt gleich noch ein bisschen im Detail dazu. Die konkrete Gefahr ist, die KI ist schneller als der Mensch. Sie ist auch subjektiv in manchen Fällen besser als der Mensch und sie ist preiswerter als der Mensch. Also es wird mehr KI eingesetzt in Software und in den Geräten und es wird immer besser und ist oft halt, je nachdem, was da zum Einsatz kommt, nicht mehr wirklich unterscheidbar.
Ja, guck mal, wir sprachen drüber, selbst ich, und ich bin nun wirklich nicht immer vorn dabei bei der neuesten Technologie, selbst ich benutze das sehr, sehr gerne inzwischen für kleinere Retuschen und liebe es dafür. Aber man kann sich natürlich schon streiten.
Und eben auch Kameras bekommen das immer mehr. Also Google Pixel 9 zum Beispiel, beziehungsweise Pixel 9 Pro hat jetzt ein Tool eingeführt, was Fotos sehr realitätsnah bearbeitet.
Ja,
und die Beispiele sind schon...
Das sind dann tatsächlich Bilderzeugungen, wo du halt tatsächlich Situationen schaffst, die es nie gegeben hat. Ne?
Aber tatsächlich, du hast halt irgendwelche, hier, ein Foto von einem Fluss und dann steht da plötzlich ein Panzer drin mit Rauch und so. Oder hier ein Foto von einer Frau und auf dem nächsten Bild hat sie halt eine Schnapsflasche und ein Gummi für irgendwie die Heroinspritze da liegen. Na, du kannst halt mal eben, oder hier ein Unfall, der hier reingebastelt wurde. Sowas geht dann da plötzlich. Und das ist
eine Straßensituation mit Auto-Motorradunfall.
Richtig. Und so weiter. Also da gibt es reichlich Beispiele, die schon zeigen, dass das Thema immer brenzlicher und immer kribbeliger wird. Und beim Google Pixel 9 Pro ist es halt sogar so, dass das, dass da erstmal keine klare Kennzeichnung erfolgt, dass da KI-Änderungen drin sind. Das ist gefährlich. Und da tut sich, oder da hat sich schon etwas länger so eine Art, ich sag's mal, Gegenbewegung aufgetan. Also das ist diese C2PA, diese Organisation, wo sich Firmen zusammenschließen, die sagen, ja, wir müssen da irgendwas tun. Nicht um das zu verbieten, aber um es zu kennzeichnen. Und die Leica M11P ist jetzt die erste Kamera weltweit, die Content Credentials eingebaut hat. Die haben einen Chip dafür drin. Und dieser Chip macht im Prinzip technisch eine Signatur von den Metadaten und vom Bild. Und du kannst damit später, gehen wir gleich drauf, was da passiert. Also Leica M11P ist die erste Kamera. Nikon und Canon haben Prototypen, die das schon machen, also wo diese Zertifizierung integriert ist. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das da auch kommt. Diese C2PA Coalition for Content Provenance and Authenticity, das sind also
locker von der Zunge.
Da ist Google jetzt auch mit drin, mit YouTube, also da geht es ja auch um generierte Bilder möglicherweise, die sind da im Lenkungsausschuss mit drin, um zu gucken, wie sie die Content Credentials in ihre Produkte und in ihre Dienstleistungen integrieren können. Adobe ist bei dieser Implementierung von Content Credentials ziemlich führend. Also die haben das jetzt, wie siehe Lightroom und so weiter, die bauen das jetzt auch überall ein. Firefly, der KI-Bildgenerator von Adobe hat dieses Content Credentials eingebaut, also Bilder, die da erzeugt werden, haben dieses Material mit drin. Auch andere so Enterprise, aber auch also Creative-Anwendungen und so weiter von Adobe haben das mittlerweile oder bekommen es. Microsoft integriert das in ihre Produkte, also Bing Image Creator zum Beispiel bekommt oder hat das schon. OpenAI, Meta haben sich verpflichtet, das zu tun, also Content Credentials einzubauen in ihre KI-generierten Bilder. Apple vertritt eine andere Haltung an der Stelle. Die gehen also nicht gleich mit Hardware-Signatur los, haben aber zumindest in verschiedenen Kontexten jetzt gesagt, betont, dass ein Foto halt was ist, was wirklich passiert ist, und distanzieren sich von Manipulationen. Das siehst du auch an der angekündigten Implementierung in iOS 18. Da werden, du kannst da keine Fotos mit manipulieren, sondern da werden halt ja mit stilisierten Bildern gearbeitet, mit anderen Stilen, die nicht Foto heißen zum Beispiel.
Das Remove-Werkzeug kommt natürlich trotzdem, ne?
Dann natürlich kommt das.
Drüber streiten, ob das dann die Realität ist.
Das ist auch nicht das letzte Wort gesprochen. Da ändert sich gerade sehr viel, aber es kommt auch was zusammen. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum sollten denn Ersteller und Urheber diese Content Credentials nutzen? Weil kannst du ja weglassen, ne? Dann kriegst du auch keine Kennzeichnung. Aber du hast natürlich damit einen Urheberschaftsnachweis. Also du kannst als kreativer Mensch, der Fotos macht zum Beispiel, kannst du natürlich damit auch deine Arbeit als deine eigene Arbeit kennzeichnen. Und das ist eine kryptografische Signatur. Die ist, da wird auch wahrscheinlich dran rumgehackt, aber es ist erstmal ein System, was versucht an der Stelle einigermaßen dicht zu sein. Transparenz und Vertrauensbildung ist ein ganz wichtiges Thema. Also beim Publikum schaffst du durch eine Offenlegung, wie das Ding entstanden ist und wie es auch bearbeitet wurde, weil Bearbeitung gehört auch dazu, schaffst du Transparenz und Vertrauen. Die Leute werden deine Bilder anders angucken, wenn die wissen, oh, diese Person ist da irgendwo in der Natur gesessen und hat gewartet, bis die richtigen Tiere vorbeikommen. Ist was anderes, als diese Person hat einen Prompt eingegeben. Das fühlt sich anders an. Also Vertrauen ist sehr wichtig in der Fotografie oder überhaupt in Kunst. Schutz vor Plagiaten, also unbefugtes Kopieren und Verwenden von Inhalten, kann dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen erschwert werden. Thema Glaubwürdigkeit, Journalismus, Nachrichtenorganisationen, ne? Berichterstattung, da gab es früher schon immer wieder so Fälle, wo mal eine Modifikation irgendwie in Photoshop gemacht wurde. Weißt du nicht, kannst du nur irgendwie zufällig rausfinden im Zweifel, wenn das gut gemacht ist. Hier könntest du erst eine Signatur checken. Du kannst dich natürlich am Markt differenzieren. Also einfach als Qualitätsmerkmal. Du kannst einen Wettbewerbsvorteil dadurch haben möglicherweise. Thema Lizenzierung. Auch so ein Thema, wenn du Bilder lizenzierst, ist natürlich in diesem Moment eine Nachverfolgung und Verwaltung von Nutzungsrechten vielleicht etwas strukturierter möglich. Was haben wir noch? Also, es gibt viele Gründe, warum man es haben will. Es gibt auch Gründe, warum es nicht haben will. Ich glaube nur, wenn man das ignoriert, dann hat man früher oder später ein Problem, wenn Bilder nicht mehr als KI oder Mensch gemacht markiert sind.
Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen abhängig von dem Verwendungszweck oder dem Kontext, in dem das Bild dann
ist. Ist es natürlich. Ja. Also zum Beispiel Thema Medienorganisationen. Also du hast jetzt natürlich irgendwelche Plattformen, irgendwelche Medien, die Bilder ausspielen. also BBC zum Beispiel, ist da ziemlich dick mit drin, machen jetzt Workshops mit Medienorganisationen, um diese Integration zu diskutieren. Die CBC, das ist die Canadian Broadcasting Corporation, planen gerade eine Einführung eines Content-Zertifizierungssystems, das dann auch für externe Betrachter sichtbar ist. Also dass du quasi sehen kannst, ist das echt oder nicht. Die ganzen Social-Media-Plattformen hätten dann auch eine Möglichkeit, einen Bubble dran zu machen und zu sagen, hier, guck mal, das ist KI, das ist nicht KI. Mhm.
Also, oder ein Bubble ist nicht gekennzeichnet. Ne?
Oder ist nicht gekennzeichnet und habe keine Idee, was das ist, weiß ich nicht.
Mhm. Muss man nicht warten, sondern sagt einfach, ist halt nicht gekennzeichnet, fragt den Autor.
Mhm. Genau.
Ja, ich denke hier so diese ganze Broadcasting und Printpress, die haben natürlich ein höchst eigenes Interesse dran, das auch irgendwie nachvollziehbar zu haben, um selbst auch auf der sicheren Seite zu sein, wenn Material mit einer Geschichte geliefert wird. Das denke ich schon, weil sonst haben die ja hinterher das Problem. Aber ja, jetzt fürs Familienalbum oder den privaten Fotoauftrag oder sowas ist das jetzt weit weniger relevant, weil da ist im Zweifel eh abgesprochen, was als Ergebnis zu erwarten ist. Ne?
Und ist richtig.
Auf Social Media ist schon wieder ein anderes Thema, weil da ja auch schon wieder, also entweder Fake bei News so, schon wieder Meinung so gemacht wird auf der einen Seite, also auf der ganz schrecklichen Seite, aber wir hatten ja auch schon das Thema mit irgendwelchen Hotspots und so weiter, die dann plötzlich eskaliert sind, wenn die Leute nachgeguckt haben, wo das war. Wenn jetzt dabei stünde, ja, so war es halt nicht genau, sondern ich habe hier mit KI ein bisschen die Sonne und hier vorne und da hinten und überhaupt. Vielleicht bringt das ja ein bisschen Ruhe in das Thema auch. Ne? Ja, kann man mal von beiden Seiten sehen.
Ja, und es geht natürlich im Großen und Ganzen auch noch um mehr als jetzt nur Fotos. Also wenn wir uns mal hier angucken, hier ist jetzt mal so eine Beispielimplementierung. Contentcredentials.org ist die Website. Und die reden natürlich auch von hier Deepfakes, Voice Cloning. Ich habe jetzt, weil ich gestern mal kurz damit gespielt habe, ich habe jetzt theoretisch die Möglichkeit, Stimmen zu klonen, zumindest auf Englisch aktuell, mit 10 Sekunden Material.
Mit 10 Sekunden.
Und die das sind ist richtig gut. Und die sind richtig gut. Und das kann ich hier auf dem Rechner machen. Also es ist relativ niederschwellig alles plötzlich. Mhm. Aber auch solche synthetische Medien, also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wo Medien verwendet werden. Und Vertrauen ist, glaube ich, ein zentrales Ding. Und du hast hier auf contentcredentials.org hast du hier so ein Inspect-Fenster und da kannst du mal Bilder reinwerfen. Und wenn die so einen Tag haben, also ladet euch mal irgendein Bild von Adobe Firefly runter und werft das da rein und dann seht ihr, was passiert ist. Oder wenn ihr mit diesen Apps editiert, ja, dann überprüft das da mal. Mhm. Und diese Algorithmen, die da laufen, das können dann halt auch die Plattformen verwenden, bei sich integrieren. Und ja, ich denke, da ist noch relativ viel Diskussionsbedarf. Ich will das jetzt auch gar nicht einordnen oder werten. Ne? Was einordnen schon, aber werten möchte ich es nicht, sondern es ist einfach erstmal, so ist es im Moment. Da ist was ziemlich aktiv, was aktiv vorwärts getrieben wird. Und das wird mit Sicherheit irgendwelche Vor- und Nachteile haben. Und das wäre so ein Ding, was wir vielleicht einfach auch mal diskutieren müssen. Und vielleicht ist Happy Shooting auch ein ganz guter Platz, um das zu diskutieren. Lasst uns doch mal eure Gedanken zu dem Thema wissen. happyshooting.de/hi ist der richtige Ort für Inputs, Audiokommentare, Texte, Gedanken und so weiter. Tja, also Content Credentials ist da und wird wahrscheinlich auch so schnell nicht weggehen. Und möglicherweise wird das natürlich auch, wenn das dann mal viele machen, in ihre Software integrieren, dann wird das möglicherweise halt auch die anderen zwingen, das auch zu tun. Also ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis, wenn Adobe das komplett integriert hat, ist nur eine Frage der Zeit, bis das dann irgendwo halt auch in der Affinity-Software auftaucht und. Ich denke, du kommst nicht drum rum, wenn die Leute tatsächlich diese Authentizität ja nicht nur haben wollen, weil man sie kennt, sondern weil sie dann die entsprechenden Zertifikate in ihren Bildern integriert haben. Naja, schauen wir mal, wo das hingeht. Ich finde es total spannend. Also ist wieder eine Veränderung, der wir uns zwar schon entziehen können, aber möglicherweise mit Folgen. Tja, schreibt uns happyshooting.de/hi oder diskutiert das in den Kommentaren oder auf dem Happy Shooting Slack. Das ist auch ein guter Platz für sowas.
Sehr schön.
Gut. Jetzt hast du eine Frage gehabt, die hat damit gar nichts zu tun. Du möchtest Bilder ausgeben auf Papier.
Ja, richtig. Und zwar letzte Sendung hatte ich ja berichtet von unserem Kurzurlaub, von einem Reiturlaub, Wanderreiten in der Rhön. Und das war eine sehr, sehr schöne Stimmung da, eine schöne kleine Gruppe an Reiterinnen und Reitern. Und wir haben natürlich viele Fotos gemacht mit den Smartphones und es gibt dort eben auch so ganz klassisch noch sowas wie ein Gästebuch, ne? So ein großes Buch mit vielen Seiten und dann kannst du irgendwas reinschreiben und man kann dann natürlich auch Bilder oder sowas reinkleben. Und dann entsteht eben ja von jeder Reitwoche, die da von den Teilnehmenden vollbracht wird, entstehen dann halt so 1, 2, 3 Seiten mit Erfahrungen und Anekdoten und so weiter. Fand ich total süß, das wird gesammelt, die älteren Bücher liegen da auch aus, dann kann man da mal ein bisschen blättern, was so in der Vergangenheit passiert ist. Also ist ein Journal, wenn du so willst, sehr, sehr schön. Und da habe ich dann tatsächlich erst ein bisschen bereut, dass ich immer einen großen Bogen gemacht habe um so kleine Fotodrucker. Weil wie cool wäre das jetzt gewesen, wenn wir von unseren Tagesausflügen 1, 2 Bilder von den Smartphones einfach ausgedruckt hätten auf ein kleines, aber auch ein schönes Farbbild und hätten das einfach eingeklebt in das Buch und dann ein paar Worte dazu geschrieben. Sowas habe ich nun nicht. Und jetzt ist auch so ein bisschen der Aufruf an die Community mit dem Gedanken, dass ich mir so etwas einfach für die Zukunft anschaffe. Egal, wie oft ich es brauche. Aber auch wenn es nur einmal im Jahr ist, kann das einfach sehr, sehr viel Spaß machen. Und jetzt habe ich überlegt, also die offensichtliche Lösung ist natürlich ein Canon-Selfie. Wir haben davon in der Regel eine ganze Batterie auf dem Klostergeister-Workshop stehen. Die funktionieren gut, die sind einfach in der Handhabung, die sind einfach zu warten. Die laufen auch mit einem Akku, wenn man das möchte, brauchen also keine Netzspannung. Sind aber an sich schon wieder relativ groß. Drucken dafür natürlich auch 10x15, Postkartenformat. Ist mir aber im Prinzip schon wieder zu groß. Also so viel muss es gar nicht sein. Ja, das ist dann schon wieder zum an die Wand hängen. Aber um das irgendwie sich in die Brieftasche zu legen, das Bild, oder eben in so ein Gästebuch zu kleben, einfach schon wieder viel zu viel. Und jetzt war ich einmal gestolpert, hier im Slack auch, ich weiß nicht mehr, wer das gepostet hatte, über ein Kodak Mini 2 oder Kodak Mini 3. Da gibt es entweder reine Drucker oder eben auch eine kleine Kamera mit integriertem Drucker, der dann über Bluetooth angesprochen werden kann. Da gibt es verschiedene Bauformen. Und soweit ich das nachvollzogen habe, ist das im Prinzip genau wie der Canon Selfie ein Thermosublimationsdruck, wo das Papier also mehrmals rein und rausgeschoben wird, um die mehreren Schichten eben abzuarbeiten. Sollte also damit eine ganz gute Qualität bringen. Und wir haben dann hier ein Format von 7,5 x 7,5. Also sieht dann aus wie so ein Miniatur Polaroid hinterher. Also ähnlich wie diese Instax-Formate, aber eben Thermosublimation. Beim Instax bin ich mit der Qualität halt nicht so ganz zufrieden. Tja, und jetzt wäre die Frage, sollte ich diesen Weg Kodak mal gehen? Ich meine, ein großer finanzieller Schaden wäre es nicht. Oder gibt es noch andere Empfehlungen für einen kleinen Drucker mit einer guten Qualität?
Wir haben von Christian gerade eine Live-Empfehlung. Der hat sich was beim Chinesen gekauft, und zwar den Xiaomi Mi-Drucker. Der macht sowas in der Größenordnung von Visitenkarten. So sieht das Ding aus.
Okay, Christian, macht der auch dann so eine Thermosublimation, so in mehreren Schichten, also dann hinterher ein richtiges, in Anführungszeichen, Foto?
Ja, das ist die Frage, welche Technologie der verwendet. Ich hatte ja mal so einen kleinen Pogo-Drucker, der hat Zink gemacht, also Zero Ink. Das ist so, ja, so ein Hitzeverfahren. Das ist, glaube ich, mittlerweile qualitativ besser geworden.
Ja, war ich nicht so überzeugt von.
Ja, das ist aber auch schon 10 Jahre her, dass ich das mal gekauft habe. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen verbessert. Weiß ich jetzt nicht, ob das die gleiche Drucktechnologie ist oder nicht. Kann ich nicht sagen.
Ich habe den Link.
Aber da gibt es ja sicher Reviews dafür und Zeug. Der sieht auf jeden Fall handlich aus.
Bernd schreibt deine ganzen
Bilder nach China.
Ja,
jedes einzelne. So.
Bernd schreibt hier noch was von einem Selfie QX10. Okay, ist das ein kleinerer Selfie? Ich kopiere mir den Link auch mal.
Ich gucke da mal, ich mache den mal hier auf. Das ist auch nochmal ein Beispiel. Live-Beratung durch die Community.
Ja, ich liebe euch.
Square QX10, Thermosublimation. Der macht hat die gleiche Technologie.
Also, Christian sagt, das heißt Zink. Das ist dann der Xiaomi, der macht dann also Zink.
Das also hat nichts mit dem Metall zu tun, sondern steht für Zero Ink.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich nicht das, was ich favorisiere.
Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal so einen Vergleich gesehen. Da war das jetzt deutlich besser als das, was damals dieser Pogo-Printer gemacht hat. Also ich würde das nicht gleich... da gibt es noch einen Canon Zoe Mini. Der macht auch Zink.
Ja, so genial ist die Qualität nicht, schreibt er hier auch. Also alles, was Zink ist, kann ich aussortieren. Das ist mir dann wieder zu wenig Foto. Das ist mir dann zu schlecht. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn du tatsächlich in rauen Umgebungen bist, weil du ja quasi kein Verbrauchsmaterial in dem Sinne hast, sondern durch die Erhitzung im Papier die Farbpartikel freigesetzt werden. Du hast also eigentlich nur das Papier und fertig. Aber wie gesagt, das ist mir dann doch zu wenig Foto an der Stelle. Und Kai schreibt hier noch was von Druckpatronen für Canon Selfie. Ja, okay, das sind dann kleinere Papiere, aber trotzdem für den großen Drucker, oder? Mir ist dann das Gerät ja eigentlich zu viel.
So. Ja, und bei Canon Selfie, da ist das Problem doch immer, dass der Batteriepack so teuer ist wie der Drucker.
Kommt auch noch dazu.
Na gut.
Ich kopiere mir den Link trotzdem mal, Kai, also danke dafür. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. Kann ja eine Alternative sein.
Mhm. Also wir werden in absehbarer Zeit von Boris ein Review seines neuen Mini-Druckers bekommen. Und ihr dürft gerne auch Erfahrungen auf happyshooting.de/hi werfen. Nicht wahr?
Ja, wenn euch das interessiert, kaufe ich sie einfach alle und mache einen Mehrteiler dazu.
Da brauchen wir Sponsoren dafür. Das geht so nicht so einfach.
Was glaubst du, was bei mir alles geht?
Sprach und stieg in seinen Geldspeicher. Super.
Nein, ohne Quatsch. Wenn ich eine Lösung suche, dann suche ich eine Lösung. Und wenn so ein Drucker.
Also Kai sagt, Drittanbieter-Akkus kosten ca. 30 Euro. Oder? Das wusste ich nicht, dass die so weit runtergegangen sind. Das ist ja gut. Ich habe auch schon lange nicht mehr geguckt, was da gibt.
Sehr schön. Ja. Also danke schon mal. Und wie gesagt, wenn noch jemand Lösungen hat, die ohne Zink, ohne Zero Ink arbeiten, sondern wirklich vernünftige Fotos hinten rausdrucken, aber eben kleiner als 10x15 und das Gerät auch nicht so dick aufträgt. Also es muss halt wirklich portabel sein. Ja, meldet euch gerne nochmal. happyshooting.de/hi.
Genau. Ich habe noch ein Thema, das haben wir auch letztes Mal kurz angerissen. Es geht nochmal um Apple und die Kameras in den Phones. Und zwar geht es um diese Virtualisierung dieser Kameras. Das ist mir erst kürzlich klar geworden, was die da tun. Also sie haben schon bei den Displays mit dem Retina, haben sie das Thema Auflösung ziemlich wegabstrahiert sozusagen, indem sie einfach ein Display bauen mit so einer guten Auflösung, dass du zumindest mit erwachsenen Augen da keine Pixel mehr siehst beim normalen Betrachtungsabstand. Und jetzt kannst du da einfach Auflösungen drüberlegen, die auch mal irgendwelche Zwischenschritte haben oder so. Und das juckt nicht wirklich, weil das drunterliegende Substrat quasi so fein ist. So, also
Ich werde zukünftig auch sagen, ich möchte, wenn mich wieder eine Agentur fragt für die Apps, die ich baue, welche Auflösung denn die Bilder haben sollen, dann sage ich immer, das reicht völlig, wenn sie auf einem Substrat von 512x512 gut aussehen. Genau.
Ganz genau. So, Virtualisierung heißt also, es wird was weg abstrahiert. Es ist irgendwo eine Ebene, die nicht mehr wichtig ist. Und genau das tun sie eben bei ihren Smartphones und den Kameras. Und das erschreckt mich so ein bisschen, aber es ist auch irgendwie cool. Also wir das haben
immer von welcher Seite man guckt, nicht wahr?
Wir haben drei Objektive in diesem Gerät hier drin. Hoch, warte mal, jetzt hier so. In diesem Gerät haben wir drei Objektive drin und diese drei Objektive haben halt Das sind nicht nur drei Objektive, es sind drei Kameras.
Drei Kameras sind eigene Sensoren dahinter.
Mit unterschiedlichen Brennweiten, mit unterschiedlichen Auflösungen, mit unterschiedlichen, was weiß ich, also alles, unterschiedlichen Blenden und so
weiter. Alles anders.
So. Aber Brennweiten spielen in dem, was dir präsentiert wird. Also ich gehe jetzt mal von der eingebauten App aus, die Kamera-App, spielen die Brennweiten keine Rolle mehr. Da haben sie schon vor einer ganzen Zeit lang einfach mal die Brennweiten in Millimetern rausgenommen und sagen, okay, das ist die 1x-Kamera, das ist die 0,5x-Kamera und das ist die 2 oder 5x-Kamera. Also es wird nur noch gesagt, ja, die ist ungefähr doppelt so groß wie die andere und die ist 5-mal so groß und die ist 1/2-mal so groß. Ne? Das ist einfach eine Wegabstraktion. Und das heißt, wir reden jetzt eigentlich von virtuellen Brennweiten, die dynamisch gesteuert werden über die Fotografiererei. Also technische Dinge werden wegabstrahiert, die sind nicht mehr wichtig. Und das ist zum einen natürlich super, weil plötzlich jeder Mensch sich nicht mehr mit komischen Millimeterzahlen und sonst was beschäftigen muss. Aber es macht es natürlich für uns, die wir Nerds, ne, die hier mit Millimeter genau und was weiß ich an dem Arbeiten, ist es natürlich schon auch ein bisschen anders. Und jetzt kannst du zum Beispiel diese 24 Millimeter, also, naja, ich nenne es jetzt mal nicht, ich nenne es 1x. Diese Einfachvergrößerung, also die Standardvergrößerung quasi, die kannst du halt jetzt mit der 1x-Kamera, also mit der Hauptkamera erzeugen, oder du nimmst die 0,5x-Kamera, die 13 Millimeter hat, und kroppst da rein. Und machst irgendwelche, genau, KI-Magie mit irgendwelchen Farb-Arrays und sonst was, damit dann das, was hinten rauskommt, ähnlich aussieht. So. Und das ist notwendig, weil wir mit unterschiedlichen Sensoren arbeiten, mit unterschiedlicher Hardware arbeiten. Und weil manchmal halt zum Beispiel der Crop in dein Bild rein qualitativ sinnvoller ist, als die andere Kamera zu verwenden, die vielleicht einen schlechteren Sensor hat. Mhm. Also die Hauptkamera, wenn du da quasi reinzoomst, wenn du das normal machst, dann siehst du, wie die Kameras wechseln. Da kriegst du ganz leichte, kleine Mini-Parallaxensprünge. Da siehst du, jetzt hat er eine andere Kamera. Mhm. Aber manchmal wird dann plötzlich die Fünffachvergrößerung halt mit der Ultra-Weitwinkelkamera bedient. Und das?
Die Fünffachvergrößerung.
Natürlich, du kannst auf 5x gehen und bist trotzdem noch auf der Weitwinkelkamera. Das ist diese komplette Virtualisierung, weil, das ist mir erst am Wochenende, vor 2 Wochen aufgefallen, weil diese Kameras unterschiedliche Mindestabstände haben. Mindestfokussierabstände.
Das heißt, wenn du sehr nah dran bist, dann hast du natürlich die Makro-Option, wenn du so willst.
Du hast nämlich bei der Einfachkamera und bei der 0,5-Fach-Kamera hast du so um die 20 cm Mindestabstand. Bei der 0,5-Fach-Kamera hast du zusätzlich noch einen Makro-Abstand, der, glaube ich, bis 2 cm runtergeht.
Oder weniger, ist jedenfalls irre. Ja.
Und bei der 5-Fach-Kamera, also ich rede jetzt vom Pro-Modell wieder, dann hast du noch eine 120-mm-Kamera drin. Mit der Brennweite äquivalent 120 mm, aber die braucht auch irgendwie 1,30 m, glaube ich, Abstand oder so. Das heißt, okay, wenn du auf 5-fach schälst und du bist weit genug weg, dann wird er diese Kamera nehmen.
Ja.
Wenn du aber jetzt im 50 cm Abstand zu irgendwas bist und du stellst dann auf 5-fach, wird er diese dann Kamera nicht nehmen.
Nicht.
Dann nimmt er die Hauptkamera.
Nimmt er was anderes, ja, okay.
Mhm. Gehst du richtig nah ran, um das Käferchen zu fotografieren und zoomst dann da rein, also sprich, stellst auf 5-fach, dann wird er die Super-Weitwinkelkamera verwenden, weil die entsprechend so nah ran kann und croppt dann entsprechend. Und das ist jetzt wieder der Grund, warum du hinten raus, also was sich dann ändert, was plötzlich der schwimmende Wert ist, ist die Auflösung.
Ja.
Das heißt,
Die Qualität eben dieser.
Die Standardkamera, also diese mit hier Fusion und was weiß ich allem, die macht halt 24 Megapixel. Beziehungsweise wenn du tiefer reingehst, kannst du da auch die 48 Megapixel rausholen. Die hat aber eine geringere Farbauflösung. Da muss also irgendwelche KI-Magie gemacht werden, um diese volle Auflösung einigermaßen hinzubekommen. Mhm. Wenn du die 5-fach Kamera hast, hast du halt deine 12 Megapixel. Wenn du die virtuelle zweifach gekroppte Kamera hast, die dir quasi da präsentiert wird, das ist aber nur ein Crop auf der Hauptkamera, kriegst du auch nur 12 Megapixel und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist so ein bisschen wie so eine ISO-Automatik.
Eine Brennweitenautomatik.
Weil irgendwann ist die Bildqualität quasi gut genug, auch bei höheren ISOs, das kennen wir, ne? ISO-Automatik kannst du heute verwenden, weil die Kameras bei hohen ISOs gute Bildqualität haben, meistens. Das ist also für deine tägliche Fotografie eigentlich okay, es sei denn, du hast wirklich hier die feinste Lupe. Ich rede jetzt von ISO-Automatik bei deiner großen Kamera.
Genau. Okay?
Mhm. Bei der kleinen Kamera mit
dem Smartphone macht es ohnehin.
Das Smartphone macht das sowieso. Mhm. Aber ja, also du hast quasi diese schwimmende, virtualisierte Brennweite, also wir reden nicht von Brennweite, also wir reden von Vergrößerung und dann wird die entsprechende Brennweite drunter, die Hardware entsprechend ausgesucht. Mir ist das aufgefallen, wie gesagt, vorletztes Wochenende war ich mit Moni spazieren im Wald und ich wollte irgendwo ein Foto machen und ich wollte das Foto mit Haylight machen.
Ja.
Und in Haylight suchst du dir explizit die Kamera aus, da ist nichts mit virtualisiert und so weiter. Mhm. Und dann wollte ich eben Fotos machen von irgendeiner Pflanze und habe dann diese Fünffachkamera ausgewählt und ich habe es nicht scharf gekriegt. Weil ich nicht 1,30 Meter weg war. Mhm. Dann dachte ich, das ist mir jetzt aber bisher noch nicht wirklich aufgefallen.
Und hab dann mal mit wenn du jetzt 1,30 Meter weg wärst, dann wärst du dann trotzdem mit ein kleines Blümchen gewesen, trotz Fünffach.
Dann wäre die Vergrößerung nicht da gewesen, die ich gerne gehabt hätte. Also es ist... Das heißt, in dem Moment, wo du dann solche anderen Optionen verwendest, wie Haylight und dann sagst, ich will aber hier Zero Processing und was ich haben, dann bist du halt relativ schnell an dem Punkt, dass du wieder die Skill brauchst und die Hardware kennen musst, um das hinzubekommen, was du hinbekommen möchtest. Da kriegst du dann auch deine 48 Megapixel raus und so weiter, aber dann musst du tatsächlich wissen, was du tust. Das musst du im anderen Fall nicht, sondern da machst du einfach, ich zoome mal hin, entweder mit Pinch oder mit so einem Rädchen oder so und dann macht die Kamera das schon irgendwie richtig. Und ob dann hinten 12 Megapixel oder 24
rausfallen, 48,
ist dann relativ egal, weil das Bild ist für den kleinen Bildschirm gemacht und nicht für einen großen Ausdruck an die Wand.
Exakt. Das und, geht nach WhatsApp und Insta und fertig.
Aber da reden wir natürlich jetzt auch noch von einer Zukunft, wo man dann diese 12-Megapixel-Bilder fürs Ausdrucken vielleicht mal mit KI hochskaliert und das sieht dann auch richtig gut aus. Also es ist, wir virtualisieren uns und abstrahieren uns die Hardware weg. Die muss nur gut genug sein, um den Zweck zu erfüllen und dann...
Es ist wahrscheinlich tatsächlich am Ende eine Frage der Performance, wo du das gerade so sagst. Das schießt mir gerade so in den Kopf. Du kannst das Bild natürlich relativ hochkomprimiert abspeichern. Ne? Dann hast du diese Wasserfarben und Flecken und so weiter. Alles kein Problem. Solange die KI hinterher, wenn du beim Pinch to Zoom, solange die KI hinterher erkennt, das ist ein Wald gewesen, das ist eine Rasenfläche gewesen, das ist ein Pferd, das hat Fell etc., dann könnte die KI, wenn sie schnell genug ist, auch in Echtzeit, wenn du da ranzoomst, Details wiederherstellen oder erfinden. Ne? Das ist alles nicht mehr echt, aber sieht halt gut aus. Ne?
Das wäre dann halt eine Sache für ein lokal auf dem Device laufendes Erzeugermodell, was das in irgendeiner Form abfängt und wenn du das dann ordentlich machst, dann ist dann auch irgendwann relativ schnell die Batterie leer. Ich habe das gemerkt bei diesen Spatial Videos und Bildern, die ich da immer wieder mal schieße, also diese 3D-Tiefen Informationen und so weiter, das geht da jetzt auch. Da wird dir sofort das Device heiß. Also das zieht so richtig ordentlich Strom.
Klar. Tja. Aber ich würde auch tatsächlich sagen, noch ist das so und Apple und auch die anderen werden natürlich nicht aufhören, das weiter zu optimieren, das Stromsparender zu machen, mehr auf die Chips zu gießen, das weiter zu optimieren. Das wird ja mal
besser werden. Aber natürlich auch dann wieder die Implikation, dass die dicke Kamera vielleicht doch ihre Daseinsberechtigung hat, weil
ja, das
du dann halt wirklich das raus. Du hast die Kontrolle, du hast deutlich mehr Kontrolle bei den Dingern.
Das ist ja das, was mir halt, wir sprachen letzte Woche drüber, hört die letzte Folge nach, das ist mir nach dem Urlaub einfach wieder aufgefallen, als ich die Bilder, die mit dem Smartphone entstanden sind, dann am Rechner bearbeitet habe und ich gedacht habe, eigentlich hätte ich mehr erwartet bei den Auflösungen.
Tja. Na gut. Ich habe uns noch ein kleines Analogthema.
Ein kleines, sagt er.
Naja,
das sind Riesenmaschinen.
Das sieht jetzt viel größer aus. Nein, das war irgendwie gestern oder heute hat Keanu mich auf Mastodon gefragt.
Mhm. Grüße.
Hat mir einen Post weitergeschickt. Danke dafür. Ob ich damit schon Erfahrungen hätte. Und das haben wir schon mal hier besprochen, aber ich würde es ganz gerne nochmal besprechen. Und zwar ist das Post, ich übersetze das mal, Achtung Analogfotografen, die neuen Röntgenscanner in Flughäfen werden eure Filme dauerhaft zerstören. Alte Regeln wie unter so und so viel ISO ist es in Ordnung, sind überholt. Ich hatte einen 400er Film, der völlig ruiniert war und einige 160er Filme, die nach nur zwei Scans schwer beschädigt waren. Der technische Name dieser neuen Scanner ist CT-Scanner und wird von den Sicherheitsbeamten oft als 3D-Scanner oder einfach als moderner Scanner bezeichnet. So viel zu diesem Post. Und dann dachte ich, ich gucke mir mal kurz an, was denn da so aktuell passiert und wie solche Ergebnisse, so ruinierte Bilder aussehen, das sieht man hier. Da gibt es also auf Silvergrain Classics gibt es einen Beitrag, der das mal
zeigt, was da passiert. Das ist der Beitrag, was den da wir mal passiert. Hatten. Ich weiß gerade nicht, in welcher Sendung. Mhm.
Also, was da passiert, ist total interessant, weil Hintergrund ist, Röntgenstrahlung ist Licht. Also belichtet Film. Ist ein hartes Licht, aber ist ein Licht. Und diese Effekte von dieser Röntgenstrahlung sind kumulativ. Genauso wie beim Filmbelichten. Wenn ich einen Film belichte mit einer Sekunde und ich belichte das gleiche Bild nochmal mit einer Sekunde, habe ich 2 Sekunden lang belichtet. Doppelt so viel Licht drauf. So ist das hier auch. Also ich schieb so einen Film durch so einen Handgepäckscanner in meinem Fotorucksack und dann wird er nachher nochmal gescannt und dann habe ich 2-mal diese Strahlendosis da drauf. Und das war bisher, ich sag mal, einigermaßen im Griff zu halten. Also traditionelle Handgepäckscanner, die haben halt eine Röntgenquelle, die ist, glaube ich, eher punktförmig und da wird das Handgepäck dann beim Durchschieben quasi einmal durchleuchtet und dann werfen die Inhalte Schatten auf eine fotoempfindliche Platte. Und das ist wie beim Röntgenbild vom gebrochenen Arm. Ne? Da, wo der Knochen ist, ist es dichter. Und da, wo drumherum das Muskelgewebe ist, ist es nicht so dicht. Und dann sieht man halt einen entsprechenden Schatten. Und so eine Dosis, das wird in Sievert gemessen, beziehungsweise in diesem Fall in Mikrosievert. Das sind so 0,02 bis 0,04 Mikrosievert. Das ist eine relativ kleine Dosis. Mhm. So eine tägliche Hintergrunddosis ist, glaube ich, 6 Mikrosievert oder sowas. Also was man so kriegt, wenn man einfach nur existiert in dieser Welt. Kommt, Strahlung existiert halt einfach. Also 0,02 Mikrosievert, nur so als Hausnummer. Und durchschnittliche, das ist ein 300stel von der durchschnittlichen Tagesdosis hier in Deutschland ungefähr. So, jetzt nehmen wir uns mal so einen CT-Scanner her und das ist halt ein 3D-Scanner. Und wie macht der das? Wir haben eine rotierende Röntgenquelle und die macht scheibchenweise Aufnahmen von dem, was da durchgeschoben wird. Und das wird hinterher, das habt ihr vielleicht mal gesehen, auch so beim MRT oder sowas, das wird hinterher aus diesen Scheibchen quasi wieder zusammengebaut mit einer Software zu einem 3D-Bild. Und jetzt siehst du halt plötzlich, dass das eine Pistole ist und nicht einfach nur ein schwarzes Rechteck, weil du es von allen Seiten dir angucken kannst. So, wir hatten vorher 0,02 Mikrosievert, wir haben jetzt bis zu 3 Mikrosievert. Das ist das 70 bis 150-fache in der Dosis von dem, was vorher da auf deinen Film eingeprasselt ist. Und das ist ein Problem, weil die Filme, die waren bisher ja schon, also so einmal scannen mit einem ISO 400 Film, das geht noch und zweimal vielleicht auch noch, aber wenn du jetzt irgendeine längere Reise machst und du fliegst nach Indien oder sonst wohin, dann musst du zwischendurch 4-mal durch die Security und dann ist der Film 4-mal gescannt und dann kommst du wieder zurück und dann wird er noch ein paar Mal gescannt und irgendwann hast du halt dann, ja, irgendwann geht dir der Kontrast flöten und du siehst halt Artefakte und so weiter. Nicht gut. ein Flug selber hat auch noch mal eine Strahlenbelastung, ne? Höhenstrahlung nennt man das. Oder das sind dann so kosmische Strahlung oder kosmische Partikel. Die haben, das zwar dann auch wieder eine etwas größere Belastung, aber die haben nicht so viel Einfluss auf den Film, Die machen den, die benebeln den Film nicht so, weil es ist wenig Röntgenstrahlung und mehr, dass da einzelne Silberpartikel irgendwie getroffen werden. Das ist sehr unkritisch. Das Röntgen ist tatsächlich das, das Thema und CT ist halt Röntgen. Ja, was kann man tun? Das ist jetzt eigentlich. Jürgen
fragt ja gerade, ob die klassischen Bleibeutel von damals helfen würden.
Kommen wir drauf. Also das Erste ist, und das würde ich tatsächlich immer machen, nach dem Handcheck fragen. An der Security sagen, ich habe hier Film und die CT-Scanner machen mir den kaputt. Und dann hätte ich gerne einen Handcheck, der funktioniert in der Regel so, dass du dann, dass sie dann diesen Sprengstoff-Swap machen. Also die nehmen dann so ein Tüchlein und reiben das da drüber und packen das dann in ihr Gerät. Und wenn das grün ist, dann hast du keine Sprengstoffanhaftungen da dran und dann ist alles gut. Diesen Handcheck, den hast du zumindest früher bei den Standards. Scannern wollten sie dir den eben nicht oft geben, weil das ist ein Zeitfaktor. Ne? Das geht schneller, wenn man das mal eben schnell da durchschiebt. Das ist weniger Arbeit. Der Trick ist, einen Decoy-Film dabei zu haben. Ein, zwei Rollen Ilford Delta 3200. Das hat in der Vergangenheit funktioniert. Die einfach nur dabei haben. Und wenn die sagen, ja, nee, das ist filmsafe, da passiert nichts, dann sagst du, ja, ich habe aber hier wirklich hochempfindlichen Film. Und dann kannst du eine Rolle 3200 vor zeigen und dann steht halt nicht 400 drauf, sondern eine viel größere Zahl. Und
ja, es ist ansonsten schwer, die Leute zu überzeugen.
Kann helfen.
Wenn die da noch mit altem Wissen hantieren oder weil sie keinen Bock haben oder in Zeitdruck sind, sagen, nein, nein, das ist safe.
Genau.
Ja, dann am Ende sitzt du am kürzeren Hebel. Ne?
Das du sitzt am kürzeren Hebel, deshalb machst du da bitte keinen Stress, sondern fragst freundlich nach und hast dann als Überzeugerchen eben irgendwie ein bisschen hochempfindlichen Film. Ja, Bleitasche, zweites Thema. Jürgen, ja, die Bleitaschen können helfen, die sind aber auch nicht 100% effektiv. Die gibt's in oder gab es in verschiedenen Dicken, verschiedenen Stärken, damit auch in verschiedenem Gewicht.
Auch nur so Netze und sowas.
Die sind generell 30-50% effektiv. Also die machen dir vielleicht ein Drittel bis zur Hälfte der Strahlung weg.
Das war das, was mich geschockt hatte an diesem Test. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das müsste Episode 519 schon gewesen sein. Da hatten wir mal diesen Block. Ich glaube, das waren die Bilder, die du da gerade gezeigt hattest. Und die haben nämlich auch im weiteren Verlauf dann diese klassischen Täschchen ausprobiert. Und ja, es hilft, aber es hilft ungefähr so viel, dass es halt ein Scan mehr verkraftet.
Ja, so. Es also ist nicht 100% krass. Abgeschirmt.
Oder du musst dir halt selbst was richtig Dickes basteln. Und dann kannst du sagen, okay, aber ich habe hier einen dicken Bleimantel drin, so eine dicke Bleitasche drin. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie da einen schwarzen Blob sehen.
Nee, deshalb würde ich auch da von vornherein tatsächlich sagen, ich habe hier Film in einem Bleibeutel, weil die Scanner da kaum durchgucken können. Also du siehst schon noch, also da geht Strahlung rein, aber die ist dann schon so abgeschirmt, dass die Scanner dann auch nicht mehr viel sehen und dann kriegst du auch einen Handcheck möglicherweise. Ich habe keine wirklich zuverlässigen Infos gefunden, aber es scheint ein Mythos zu sein, dass dann die Scanner ihre Leistung hochfahren und noch mehr strahlen. Das wohl nicht, wenn du siehst auf dem Bildschirm, dass die quasi heller, dunkler werden, dann ist das eine Bildbearbeitung, die da passiert. Das Scannen ist, glaube ich, immer standardisiert. Aber ja, also Handcheck, die kriegst du nur fast nicht mehr, diese Bleibeutel. Es ist sinnvoll, die zu haben für einen Film, ganz klar, aber du kriegst sie nicht mehr wirklich. Also Gebrauchtmarkt, Fotobörsen ist so eine Geschichte. Ich habe so ein bisschen rumgeguckt. Ich habe auf Anhieb nicht mal schnell irgendwo einen Hersteller gefunden, der dir jetzt noch neue Bleibeutel verkauft. Aber falls ihr das wisst, hier, happyshooting.de/hi.
Für Silvester Bleigießen kriegst du ja auch kein Blei mehr. Das ist ja auch alles Ersatz jetzt.
Das gute, giftige Blei darf man nicht mehr verwenden.
Schwierig. Ja. Sonst hätte man sich halt irgendwas in den Schutzkasten gegossen einfach nächstes
Silvester. Genau. Ja, weitere Möglichkeiten. Du hast natürlich, du sagst, okay, dann verwende ich halt einen deutlich weniger empfindlichen Film. Das ist keine echte Option. Aber man kann schon mit ISO 50 fotografieren. Ich will es aber auch nicht ausprobieren und drauf ankommen lassen, ehrlich gesagt. Außerdem ist das ja eine kreative Entscheidung, was für eine ISO du verwendest.
Es ist schwierig geworden.
Und das ist jetzt auch interessant. Du kannst natürlich, wenn du Film entwickelst selber, kannst du auch vor Ort entwickeln oder vor Ort entwickeln lassen.
Ja.
Du kriegst zum Beispiel die klassische C41 und E6 Entwicklung, also Farbnegativfilm und Farbdia. Geht überall, ist überall standardisiert. Kannst davon ausgehen, dass das hinten rauskommt, was du hast. Und wenn der entwickelt ist, dann ist der auch nicht mehr empfindlich. Dann kann der auch beliebig oft geröntgt werden. Mhm. Und für Schwarz-Weiß, es gibt kleine Reisedosen. Und es gibt Trockenchemie. Das ist das Interessante. Na, du kannst, also es gibt relativ kleine Dosen, da passt dann ein Film rein oder so. Kann man machen. Und ich habe mal geguckt, also von Tetenal gab es mal den Parvofin, das ist so ein tablettenbasierter Schwarz-Weiß-Entwickler. Das ist halt ziemlich reisesicher, ne? Das kannst du einfach mitnehmen und da passiert dir nichts. Das
ist quasi so ein Instant dann. Also
und es hält
quasi vor allem lange. Eine Dose Wasser, Tablette rein oder Pulver rein und dann hast
du Entwickler. Ungefähr, oder? Das sind jetzt keine Sprudeltabletten, da nimmst du heißes Wasser aus der Leitung, lässt dann, löst dann auf und lässt es abkühlen. Aber wie gesagt, ist schwer zu finden. Ich weiß nicht, ob der vielleicht gerade nicht mehr hergestellt wird oder so. Also Parvofin war eins. Es gibt Kodak D76 ist ein Pulverentwickler. Man muss ja auch nicht immer die ganze Tüte mitnehmen, sondern man kann sich ja was abpacken mit einer Waage quasi. Das ist dann interessant, wenn du weißes Pulver dabei hast.
Mit einer Feinwaage.
Gepäckcheck mit einer Feinwaage, aber okay. Wie gesagt, Kodak D76 ist ein Pulverentwickler. Fomadon Excel ist ein Pulverentwickler. Und den möchte ich mal ausprobieren. Den Adox XT3 möchte ich mal ausprobieren, weil der ist wohl Vitamin C basiert und wird als sehr umweltfreundlich gehandelt.
Auch und ein Argument.
Ja. Ergebnisse sehen auch gut aus und dann hast du auch kein Problem im Hotelzimmer, am Urlaubsort irgendwie das Zeug in die Spüle zu kippen hinterher. Mhm. Fixierer gibt es auch in Pulver. So ein Adofix gibt es als Pulver und von Cinestil gibt es den F96. Das ist auch ein Pulverfixierer. Also das wäre eine Option, wenn du so tief drin steckst, dass du sagst, oh ja, cool, dann pack dir eine Dunkelsack ein, einen kleinen und eine kleine Reisedose und ein paar Tütchen mit Chemie und dann
musst halt
hast gucken, du möglicherweise vor Ort das Thema einfach gelöst.
Du musst halt gucken, wie viele Scans du hast bis auf deinem Weg zum Ziel. Ne? Wenn du da dann auch schon 2-3 Mal irgendwie durch so eine Kontrolle musst.
Ich hatte hier einen Teilnehmer auf dem osteuropäischen Fotoroadtrip letztes Jahr, der mit Film fotografiert hat und der hat mich gefragt, wo er den denn hier kaufen könnte.
Hat den Film dann hier gekauft?
Ich habe dann von ihm halt einen Auftrag angenommen und habe dann einfach mal seine Filme für ihn schon mal bestellt und dann mitgebracht. War überhaupt kein Problem. Vor allem werden Filme halt, wenn sie quasi vom Hersteller, wenn jetzt Kodak einen Film macht und der wird in Deutschland verkauft, dann wird der halt auf dem Schiff geschickt und nicht über den Luftweg. Weil blöd. Tja.
Ja, schön.
Übrigens, Film ins große Gepäck einchecken, noch schlimmer. Weil das große Gepäck wird auch oft Röntgen gescannt.
Ja.
Das siehst du nur nicht. Und da ist möglicherweise noch mehr Dosis.
Da könnte aber mehr Power drauf sein.
Davon gehe ich jetzt mal aus. Also,
da steht nämlich nicht zwingend einer daneben, auf den noch aufgepasst werden muss.
Ja, und das ist halt auch von der, weißt du, das ist auch mehr als ein Rucksack. Da ist halt ein dicker Koffer mit irgendwie Fett.
Metallkoffer, Pieper.
Zeug drin und so. So ein Alukoffer oder sonst was. Da ist schon noch ein bisschen mehr am Start. Also da würde ich, das würde ich nicht tun. Nun gut, die CT-Scanner sind, übrigens die Strahlung bleibt da drin. Also ihr werdet da jetzt nicht irgendwie draußen was abkriegen, aber der Film, der ist halt mitten im Beschuss quasi. Tja. Also, passt auf, Vorsicht mit dem Film. Handcheck ist immer noch das Erste. Handcheck ist das Allerwichtigste. Und dann hoffen, dass das auch überall klappt.
Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. So. Wir haben noch was zu erledigen. Und zwar haben wir
eine Aufgabe. Genau, die Brücke-Aufgabe, die war letzte Woche Donnerstag ausgelaufen. Und da wollen wir jetzt natürlich noch ein Gewinnbild ermitteln. Und diesmal wart ihr wieder fleißig dabei. Wir haben hier 18 qualifizierte Bilder. Das heißt, wir nehmen jetzt schon mal wieder einen etwas größeren Würfel.
Hier sind sie doch. Warte mal. Ja, sehr schön. 18. Hey, hey, hey. Haben wir eigentlich was zu gewinnen? Nee, wir haben nichts zu gewinnen gerade.
Ich nehme jetzt nicht
ein, den... Ein Review. Ja. Wir haben aber Preise im Zulauf. Wir haben ein paar Sachen im Zulauf. Habe ich am Wochenende erfahren.
Okay.
Aber heute noch gibt es Bildbesprechungen.
Also einen 20er-Würfel nehme ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt wieder den 100er.
Ich habe auch einen 100. Wir müssen jetzt wieder richtig hochwürfeln und abwechseln, bis wir
genau
die entsprechende Zahl gefunden haben. Ich bin dran.
Leg du los, genau.
Die 18 wollen wir. Also 1 bis 18. Eine 44.
Eine 45.
Eine 30.
Eine 6.
Das war nicht die Aufgabe. Brücke war die Aufgabe, ne?
Eine 6. Mein Schatz. Ich
Achso, du hast 6. schon 6. Entschuldigung, nicht Schatz. Wir haben eine Aufgabe. Warum ist eigentlich hier das Ding nicht da? Warum sagt mir eigentlich keiner, dass ich das falsche
Ding schere? Die Zahl steht da drunter, dann ist das
so, 6. Da sind Moment. Eure Bilder.
Genau. Oh, du musst angemeldet sein. Ja, leck mich doch im Arsch.
So, die 6, das ist von Towolf 60. Das Bild heißt Drei Brücken. Ich versuche es gerade ausfindig zu machen. Ah, hier ist es doch. Moment, da ist es doch. Das ist das ausgewürfelte Bild. Eine, oh je, was haben wir denn hier? Okay, wir haben ein Spiel. Ich kenne das Spiel gar nicht.
Ich auch nicht. Ist das ein
Spiel? Roman Bridge Car irgendwas. Die Brücke. Die Legenden von Midkemia 1. Nee, kenne ich nicht. Das scheint sowas Rollenspielartiges zu sein, würde ich behaupten. Und da sehen wir eine...
Ach, Flicker geht mir gerade sowas von dermaßen auf die Nüsse. Das liebst du gerade gar nicht.
Rommy Bridge Canasta. Ah, Rommy Bridge Canasta. Okay, das ist kein Rollenspiel. Das sind einfach nur Karten. Aber was ist denn das Metall da vorne dran? Was ist denn das Metall da vorne dran? Dieses Ding hier.
Das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Aber was sehen wir? Wir sehen also die Seite von dem Karton, der ist bedruckt.
Eine Zahnbrücke, sagt Red Knight. Deswegen drei Brücken. Ja, eine Zahnbrücke. Jetzt
verstehe ich das.
Jetzt okay, ein Buch, klar. Ein Spiel, eine Zahnbrücke.
Jetzt. Brücke, Brücke, Brücke. Jetzt ist alles klar. Wir haben dreimal das Wort Brücke, beziehungsweise dreimal Brücke, einmal Bridge, einmal Brücke und einmal eine Brücke. Ja, jetzt, das hat lange gedauert. Das hat sich nicht wirklich offenbart, so in meinem Hirn. Aber gut. Jetzt, das heißt, da klar. Unten liegt wahrscheinlich ein Buch drunter. Das reflektiert auch ganz gut das, was da oben drauf ist. Das glänzt also. Und wir haben ganz viele Blautöne und so weiter. Ja.
Ein insgesamt sehr blaues Bild. Ja, eine schöne Idee, quasi gleich in einem Bild mehrmals das Thema.
Vor allem ein Braintwister hier für mich.
Ja, das ist sehr schön. Also die Zahnbrücke, da wäre ich jetzt auch so schnell nicht drauf gekommen, weil ich da keinen Umgang mit habe bisher. Toi, toi, toi. Ja, klasse. Nee, schön. Und auch nett, wie das alles so Ton in Ton ist halt, ne? Was du sagst, ist sehr, sehr blau und...
Na, bis auf den gelben Schriftzug.
Der unten da genau, und der sticht dann hervor. Ganz genau.
Also, ich habe jetzt hier zwei Sachen, die gegeneinander kämpfen. Der Schriftzug ist sehr... Also, wir haben mehrere Ecken, die gegeneinander kämpfen. Wir haben die Front von der Schachtel, die ist hell, damit gucke ich da hin. Rechts auch FX Schmidt, also das ist alles sehr kontrastreich. Dann die gelbe Schriftzug unten vor dem Dunkelblau. Das heißt, das ist ein harter Kontrast und auch ein Farbkontrast. Der ist auch interessant. Und dann noch dieses Metallteil, was ich nicht deuten konnte, was irgendwie meine Neugier weckt. Was ist das denn? Das heißt, es sind so drei Dinge, die gegeneinander ziehen bei mir. Und ich bin dann so Ping-Pong, immer so hin und her irgendwie zwischen diesen drei Dingen. Was aber interessant ist, weil das natürlich auch die drei Dinge sind, um die es geht, nämlich dreimal Brücke in verschiedenen Formen. Also irgendwie funktioniert es da durchaus auch wieder. Aber das ist interessant, was da so wahrnehmungstechnisch, psychologisch, wahrnehmungspsychologisch passiert. Ist interessant.
Auf jeden Fall.
Tja, Towolf, du hast auf jeden Fall einen Klopf auf die Schulter gewonnen. Danke fürs Mitmachen.
Genau, und danke fürs Hirnverrenken.
Jetzt suchen wir uns
ich habe mir noch Bild. Eins rausgesucht, und zwar das von Ralf. Das ist hier bei uns die 2.
Ist das das, ja, das mit dem Stein, nicht wahr?
Ponte dei Salti.
Ponte dei Salti. Die Ponte dei Salti, also known as the Roman Bridge. Even genau. It has nothing to do with the Romans.
Also was wir hier sehen, ist erstmal ein Bild, das noch querformatig ist. Ein Landschaftsbild. Wir sehen einen Fluss, Bach, einen breiteren Bach.
Ein Fluss.
Ja gut, sagen wir, es ist ein Fluss. Im Vordergrund ein großer Felsen, flankiert von mehreren großen, aber deutlich kleineren Felsen. Rechts sehen wir eine bewachsene Böschung mit grünem Gras und gelben Blüten. So in der Mitte des Bildes, auch auf einem großen Felsen gebaut, ist eben diese alte Roman Bridge, die römische Brücke, aus Stein gebaut mit so 2 Bögen über diesen Fluss rüber. Und noch dahinter im Hintergrund ist dann eben ein bewaldeter Hintergrund und noch weiter dahinter noch mehr Berge, so bläulich-dunstig bewaldete Hügel und Bergketten. Und dieses Bild finde ich total faszinierend, weil im ersten Augenblick habe ich gedacht, okay, sehr hell vorne, da ist halt ein Stein. Und dann ist mir nach und nach erst bewusst geworden, was das hier für Größenverhältnisse sind. Denn sehr geschickt in dieses Bild platziert sind auch Menschen. Das heißt, man hat dann plötzlich eine Bezugsgröße. Denn ich weiß ja nicht, wie groß die Brücke ist. Ich weiß nicht, wie groß oder wie breit dieser Fluss ist. Ich habe ja gar keinen Anhaltspunkt. Und dann sehen wir aber auf Höhe dieses großen Felsen, des Felsens, relativ links im Bild, 2 Personen, die da offensichtlich lang wandern. Und die sind mal enorm klein im Verhältnis zu diesen riesigen Felsen. Und auch hinten auf der Brücke sehen wir eine Person, die auf der Brücke ist, die dann schon wieder im Verhältnis zu diesen Bögen der Brücke relativ groß ist. Also die Brücke ist eher filigran und diese Felsen hier im Vordergrund, wahrscheinlich irgendwo aus der Steinzeit übrig geblieben, die sind wirklich sehr, sehr, sehr massiv.
Und hat da sicher ein Gletscher abgelegt.
Wahrscheinlich. Und das Bild ist halt, also zum einen finde ich es sehr, sehr schön komponiert, wie es eben Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund aufbaut und miteinander in Bezug setzt. Das gefällt mir sehr gut. Aber ich mag auch diese Bearbeitung, die eher so im Großen und Ganzen ins Entsättigte geht. Also grün ist deutlich entsättigt, alles ist ein bisschen dunkler, es ist vignettiert. Es ist alles eher so ins Kühle, Bläuliche, also gerade der Hintergrund gezogen. Das separiert das alles sehr schön. Und es ist tatsächlich in Teilen sehr stark geschärft und sehr stark an den Details gearbeitet. Und das Bild ist auch von der Schärfentiefe her so, dass es von vorn bis hinten sehr scharf ist. Das verstärkt so ein bisschen bei mir im Kopf diesen Gemäldecharakter, ne? Und obwohl es halt durchgängig scharf gezeichnet ist, hast du eben vorne gefühlt mehr Details durch eben die Größe und im Hintergrund durch das dunstig Blaue weniger. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also ich hoffe, Ralf, du hast das als schönen Print irgendwo an der Wand hängen. Das ist ein richtig geiles Bild.
Ja, sehr schön. Ich habe auch noch eins rausgesucht. Das ist das Bild von skorzak.e.t, Looping 5, gesehen in den Kristallwelten in Wattens, fotografiert mit dem Samsung S22, bearbeitet mit Snapseed. Was sehen wir? Wir sehen, ja, das ist ein, keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendwas aus Beton gebautes und so Bögen irgendwie. Was, hast du eine Ahnung, was das ist? Nicht wirklich, oder?
Von unten nach oben sieht ja aus.
Aber es ist von unten nach oben fotografiert, sieht man natürlich am Himmel. Sowas. Vielleicht ist es eine Skulptur, genau. Und das hat so was Klares, Grafisches, harte Linien, harte Schatten, Abstraktionen, weil, ne, weiß nicht, was das ist, aber es ist klar als Beton erkennbar, damit kann ich es einordnen, zumindest, wahrscheinlich Kunst. Das Blau, der Himmel ist relativ knackig, auch von den Kontrasten mit den Wolken und so weiter. ja, das wird das, also wenn er das mit Snapseed bearbeitet hat, das, da kriegt man das ganz einfach und simpel hin quasi. Der Beton hat seine Struktur, die Farblichkeiten, also es ist irgendwie, und dann erzeugt natürlich sowas von unten nach oben fotografiertes immer auch so einen negativen Raum. Mhm. Also in diesem Fall ist das der Himmel und der hat wieder seine eigene Form, also sind mehrere Formen, die da miteinander irgendwie korrespondieren. Und in den Formen wieder eine Form durch den Schatten und das ist alles rundum irgendwie cool. Also schlicht, aber mag ich so.
Definitiv, nicht wahr? Kann ich unterschreiben. Und das gilt wirklich ausnahmslos für die Bilder, die ihr hier zu dieser Aufgabe reingeworfen habt. Da sind wirklich, wirklich schöne Sachen dabei. Und eigentlich durch die Bank, dass man auch erkennt, dass es nicht nur ein Schnappschuss ist, sondern dass ihr euch schon überlegt habt, wie ihr das Bild aufteilen wollt. Und das mag ich wirklich sehr. Das sind wirklich tolle Sachen, von sehr einfach über sehr lecker bis hin zu sehr effektvoll. Ganz stark gemacht, ganz stark gemacht. Auch eine Brücke auf einem großen Schiff natürlich darf auch nicht fehlen. Also alle Variationen eigentlich dabei, stark.
Und wir haben gerade mitgeteilt bekommen, dass das Kunst ist. Also, Dankeschön.
Ja. Finde ich große Klasse.
Was ist denn die aktuelle Aufgabe?
Die aktuelle Aufgabe ist die Beschwerdeaufgabe nach wie vor und die läuft noch bis zum 24. Oktober.
Das ist gut. Da werde ich mal eine mit einreichen, weil wir haben nämlich am Wochenende in Kassel ganz viele tolle Beschwerdebilder gemacht.
Ah. Zufällig. Zufällig. Ah, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ja.
Na gut. Ja.
Schön.
Das war's aber jetzt für heute.
Ja, das reicht auch.
Meldet euch weiter für Klostergeister an und wir sind, glaube ich, jetzt erstmal durch. Boris, du darfst deine Stimme ein bisschen schonen.
Ich bin sowieso durch, ja.
Und
ich gehe gleich nochmal pusten.
Wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche. Ich habe aber auch noch einen Elternbesuch. Vielleicht kannst du auch
mal gucken. Ja.
Werden wir sehen.
Ergibt also, sich.
Ihr hört von uns. Und wie gesagt, für die Klostergeister-Anmeldungen Anfang der Woche sollen die Bestätigungen rausgehen. So lange muss ich euch noch um Geduld bitten. Wir lassen das jetzt, wir sind fertig.
Einfach Ende machen.
Bis dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Happy Shooting.